Ganz herzlich willkommen zur 93. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch so ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch zwei kurze Infos. Die erste ist, ihr könnt euch immer noch für das erste Selbstwort-Betroffenen-Treffen am 15. und 16. Februar anmelden. Dieses Treffen wird in Rösrath-Forsbach stattfinden. Das ist in der Nähe von Köln und auch mit Bus und Bahn gut erreichbar. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Website, wo ich eine Rubrik eingerichtet habe, die Treffen 2025 heißt. Ich würde mich so sehr freuen, so viele wie möglich von euch dort zu sehen. Da das Treffen nicht ausschließlich für die Selbstwort-Community gedacht ist, könnt ihr gerne anderen Betroffenen, zum Beispiel in euren Selbsthilfegruppen, davon erzählen, die es gegebenenfalls nicht über Instagram und Facebook mitbekommen haben. Zum Zweiten ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ihr habt es sicher schon mehrfach über Instagram und Facebook mitbekommen, dass ich den Huggy erfunden habe. Dabei handelt es sich um eine Umarmung zum Verschenken in Form eines Hoodies, also eines Kapuzenpullovers, auf dem auf der Rückseite umarmende Arme gedruckt sind. Jahrelang habe ich selbst nach einem Geschenk gesucht, mit dem man jemandem stellvertretend eine Umarmung schenken kann, die immer, wenn es nötig ist, hervorgeholt werden kann. Zum Beispiel nach einem Trauerfall, wo Umarmungen ja oft das Wohltuendste und Hilfreichste sind. Oder einfach grundsätzlich für jeden, der es einfach verdient hat. Es gibt den Huggy auch für Kinder, denn besonders sie können eine Umarmung in schweren Zeiten so gut gebrauchen. Vielleicht ja von jemandem, den sie vermissen, der nicht mehr da ist. Mit einem Huggy machst du ein warmherziges, sehr persönliches, besonderes, bedeutungsvolles, einzigartiges Geschenk, das voller Liebe steckt. Den Link zur Website findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt euch auf der Homepage euren ganz individuellen Huggy zusammenstellen. Vor einer Weile hat mich folgende E-Mail erreicht. Liebe Elisa, zuallererst wünsche ich dir ein glückliches neues Jahr, möge es gut zu dir sein. Seit ein paar Wochen habe ich das Gefühl, dass ich bereit bin, meine Geschichte zu erzählen und bin dabei auf dich gestoßen. Es bewegt nämlich sehr, wie du mit diesem Thema umgehst, weil auch ich von Anfang an nicht meine Klappe gehalten habe. Es ist nach wie vor total erschreckend, was für ein Tabuthema Suizid immer noch ist und welche Ablehnung und Mauern ich als Hinterbliebene spüren und noch zusätzlich aushalten muss. Ich bin Claudia, 51, verheiratet, ohne Kinder und stolze Hundemama. Am 1. Mai 2023 haben sich meine Eltern gemeinsam das Leben genommen. Wenn ich mit meiner Geschichte etwas zur Enttabuisierung beitragen kann, würde ich sie gerne laut in die Welt schreien oder eben aber in deinem Podcast erzählen. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Ganz liebe Grüße, Claudia. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Claudias und mein Gespräch. Und da begrüße ich die Claudia. Hallo, liebe Claudia, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, liebe Elisa, ich freue mich auch sehr.
Wir haben in der Einleitung gehört, dass es um deine beiden Eltern geht und du hast dich ursprünglich mit einer sehr, sehr ausführlichen Mail an mich gewandt, wo du schon ganz viel deiner persönlichen und auch der Geschichte deiner Eltern beschrieben hast. Und da bin ich ja schon fast vom Stuhl gefallen, wenn man es so salopp ausdrücken darf, denn diese Geschichte ist wirklich, ja, unglaublich. Und ich habe sie aber jetzt extra nicht mit in die Einleitung gepackt, weil ich gerne möchte, dass du uns selber davon eben in aller Ausführlichkeit erzählst.
Ja, sehr gerne. Also ich habe tatsächlich die E-Mail meinem Mann dann auch vorgelesen, als ich sie an dich geschrieben habe. Und ich bin selber erschrocken, weil ich mir gedacht habe, oh, dieser arme Mensch, dem das passiert ist. Und das ist meine Geschichte. Also sie ist schon
Ja, aber ist das nicht verrückt, dass man so, dass wir irgendwann in so einen Modus geraten, wo man das einfach ausblenden muss, weil man es sonst, wenn man sonst sein Leben gar nicht weiterführen kann. Und mir geht es tatsächlich auch immer noch so, ich höre ab und an mal so aus Nostalgiegründen, weil der Podcast wird jetzt 5, also ich habe vor 5 Jahren meine Folgen hochgeladen und deswegen höre ich da auch ab und zu mal rein und dann denke ich auch immer, krass, der geht's ja genauso wie mir. Also ich habe das total von mir abgespalten, dass ich dann immer denke, ja krass, die hat ja genau die gleiche Geschichte wie mir. Und ja, was da alles passiert ist, man spaltet das irgendwie. Man muss es, ne? Das Gehirn muss das machen, weil sonst kann man sich eigentlich auch gleich mit begraben.
Glücklicherweise so ein Schutzfaktor, gell? Ja. Der Körper macht. Und da bin ich ganz froh drum.
Ja, genau. Aber jetzt erzähl mal. Also ich würde dich gerne bitten, wie ich es immer mache, stell uns deine Eltern mal vor. Klar, es sind jetzt 2 Menschen, um die es geht. Deswegen ist es natürlich sehr viel für dich zu erzählen. Aber vielleicht weißt du von jedem Einzelnen so ein bisschen was über die Kindheit oder über das Aufwachsen. Was waren das für Kinder? Was waren das für Jugendliche? War da alles reibungslos? Gab es da schon irgendwelche Auffälligkeiten? Also fangen wir mal so mit jeweils vielleicht deren Aufwachsen an.
Ja, also dazu möchte ich vielleicht noch sagen, also ich bin Einzelkind und ich kann praktisch nur das erzählen, so wie ich es wahrgenommen habe und auch so, wie sie es mir erzählt haben aus ihrer Kindheit. Und ich bin mir sicher, also ihre Geschwister haben es bestimmt anders empfunden, aber ich kann jetzt nur meine Geschichte erzählen. Also meine Mama ist 1948 geboren, also war ein Nachkriegskind, hat einen älteren und einen jüngeren Bruder. Entschuldigung.
Einen kürzeren und einen längeren Bruder.
So ungefähr. Ja. Und sie sind als Flüchtlingsfamilie halt sehr einfach aufgewachsen. Also die Eltern mussten viel arbeiten und meine Mama musste als Mädchen, denke ich, auch schon so eine Rolle zu Hause übernehmen, die ihre Brüder nicht übernehmen mussten.
Und von wo sind sie geflüchtet?
Von Ostpreußen. Also meine Oma und mein Opa kamen danach im Krieg eben dazu und haben sie sich in Baden-Württemberg eben getroffen wieder und haben dann da ihre Familie gegründet. Und also die Mama hat immer erzählt praktisch, dass sie ganz viel im Haushalt machen musste und sie hätte auch gern Abitur gemacht und studiert und da war immer, ja, es ist nicht vorgesehen, weil sie ist ein Mädchen, sie heiratet ja eh mal. Und also für sie reicht die Realschule und ihre Brüder durften halt das Abitur machen.
Ja, das war damals so, ne?
Ja.
Ja, wirklich erschreckend. Gott sei Dank haben sich die Zeiten geändert, aber genau, ja, das war in der Familie meiner Mutter, die war Jahrgang 43, war das auch so, genau. Wobei meine Mutter, die einzige der Schwestern waren, die waren 4 Schwestern und 3 Brüder, die tatsächlich dann studiert hat. Also da ging das dann irgendwie, oder vielleicht auch nur mit Zähneknirschen, ich weiß nicht, aber die hat das dann tatsächlich sich rausgenommen. Aber ja, das war damals einfach so üblich, ne?
Ja. Und sie hat dann mit 16 ihre Lehre begonnen, damals bei der Post in der Telegrafie, weil die Berufsberatung meiner Oma gesagt hat, das ist ganz toll für die Mädels, weil da können die sich dann auch Stück für Stück im Beamtendasein hocharbeiten. Und das muss ich bei meinem Papa anfangen, weil das ist dann gleich der Schnittpunkt, wo sie sich nämlich auch kennengelernt haben. Oh. Also mein Papa ist 1949 geboren, auch ein Nachkriegskind, in einem ganz kleinen Ort auf der Schwäbischen Alb. Und er hat 2 ältere Schwestern, die auf der Flucht aus Schlesien schon mit dabei waren. Und dann kam er und er hat dann noch eine jüngere Schwester. Und er hat sich, glaube ich, immer ganz schlecht behandelt gefühlt, wenn seine Schwestern das auch ganz anders sehen. Die sagen ihr, er war so der Prinz und er sagt, er wurde nie so gesehen. Er war sehr kreativ, hatte tolle Ideen und hätte auch gerne seine Ausbildung in diese Richtung gemacht. Und damals wurde man ja auch erst mit 21 erwachsen und da mussten ja die Eltern noch alles zusagen und zustimmen. Und dann hat mein Opa ihm alles verboten und er musste auch eine Ausbildung bei der Post machen, weil so ein Beamter ja damals einfach was Gutes war. Und in seinem 3. Ausbildungsjahr wurde er dann in die Stadt versetzt, wo meine Mama eben auch tätig war. Und dort haben sie sich dann kennengelernt. Da war mein Papa 19 und meine Mama 20. Also wirklich ganz früh Von meinem Papa weiß ich tatsächlich, es gab, glaub mal, eine Freundin vorher, aber von meine Mama hat nie von einem anderen Mann vorher erzählt. Also die haben sich wirklich jung im Leben getroffen und dann ihr Leben ja miteinander begangen.
Wahnsinn, toll. Das heißt, ich kann jetzt so schnell nicht zurückrechnen, aber dann waren die ja über 40 Jahre verheiratet.
Über 50 Jahre. Also sie haben 71 geheiratet. Boah. Und ja, sie waren 52 Jahre verheiratet, als sie der ja dann sich suizidiert haben.
Toll. Und was war das für eine Ehe? Haben die sich gut verstanden? War es bis zum Schluss harmonisch?
Es war sehr toxisch. Also wirklich von Anfang an, glaube ich, sehr, sehr toxisch. Ich kriege im Nachhinein jetzt viel erzählt, dass das wohl ganz am Anfang auch schon so war. Es gab auch immer so Aussagen, so hätten wir dich nicht bekommen, dann hätten wir uns getrennt. Das ist natürlich ganz schlimm, wenn ein Kind sowas gesagt bekommt. Und aber auf der anderen Seite waren sie doch wieder harmonisch. Also es war ganz spannend. Sie haben unheimlich viel miteinander unternommen. Sie waren beide sehr belesen, konnten sich toll austauschen, hatten viele Interessen. Aber es war auch sehr schwierig miteinander die ganze Zeit.
Und was glaubst du, woran lag das? Weil oft ist es ja, dass einer schwieriger ist als der andere und der andere muss sich dann irgendwie so drauf einstellen. Oder waren das, ging das von beiden Seiten aus oder was hattest du für einen Eindruck?
Also ich habe mein Leben lang, glaube ich, immer die Schuld in meinem Papa gesehen. Also dass er der Schwierigere und Kompliziertere war. Und nachdem sie jetzt 2 Jahre tot sind, man denkt ja auch im Nachhinein nochmal über das Ganze nach. Und dann kommen auch Dinge, wo ich mir denke, das war bestimmt für meinen Papa auch schwierig, wie meine Mama war. Aber sie, also er war schon, also er wurde auch oft beschrieben so als Narzisst. Und also ich weiß es halt auch aus meiner Kindheit. Er hat ganz tolle Seiten gehabt. Er war ein sehr fürsorglicher Vater, ein sehr kreativer Vater, aber auch ein sehr strenger Vater, der nicht viel Freiraum geduldet hat.
Ja, und du musst aber dann ja relativ zügig geboren worden sein.
Genau, also ja. Die haben sich 68, haben sie sich kennengelernt. Dann damals musste man sich ja auch relativ schnell verloben, um eine Wohnung zu bekommen. Sonst konnte man ja da auch noch keine Wohnung mieten. Und dann haben die sich 69 verlobt und haben 71 im Februar geheiratet. Und mein Papa war tatsächlich auch Sportler und ich erzähle mal so diese lustige Geschichte, dass der eigentlich bei der Olympiade in München angetreten wäre. Das hat er immer erzählt im 10.000 Meter Lauf. Und ja, die wäre im September 72 gewesen und ich kam dann 9 Monate später auf die Welt, also im Juni 73. Also und er hat immer schon dann so, hat da drauf verzichtet für die Liebe und für die Mama, das war ihm wichtiger.
Ja, hört sich ja schön an.
Ja.
Und wie bist du, sagst du bist Einzelkind und wie war da dein Aufwachsen mit ihnen?
Sehr spannend. Also ich glaube, sie waren am Anfang total überfordert mit der Situation. Waren ja auch beide sehr jung. Also mein Papa war ja gerade mal 23, meine Mama 25. Und es ging ihnen damals auch finanziell noch nicht so gut. Und ich glaube, die ganze Situation war einfach schwierig. Und mein Papa war ein sehr ehrgeiziger Mensch und er hat sich wahnsinnig hochgearbeitet in seinem Leben. Und dadurch sind wir aber viel umgezogen.
Sind denn beide bei der Post irgendwie geblieben? Oder wie gehen dann die Werdegänge weiter? Nee.
Also meine Mama ist zur Arbeitsagentur und später aber tatsächlich, wo wir hier eben nach Bayern gezogen sind, hat sie doch wieder ein paar Jahre bei der Telegrafie gearbeitet. Und mein Papa ist, der hat Programmierer dann gelernt, erst bei der Sparkasse und ist dann in eine Computerfirma. Das war ja damals so Ende der 70er Jahre so die neue Branche. Und der war verantwortlich für die Geldautomaten, Entwicklung und Verkauf und war in der ganzen Welt unterwegs.
Wow.
Ja. Cool. Und wir sind halt ständig mit umgezogen, hatten einmal so diese Umbrüche. Und ich glaube, das waren auch so Situationen, wo schwierig war in der Ehe, weil mein Papa war unterwegs und hat die ganze Welt gesehen, war 6 Wochen Südafrika, 8 Wochen Australien, und das war ja so 70er, 80er Jahre, war das ja wirklich noch ganz was Besonderes. Und meine Mama saß mit mir alleine zu Hause in einem großen Haus und musste irgendwie alles managen. Und das war wirklich so eine schwierige Situation, auch in Bezug auf mich und meine Mama, weil ihr hat natürlich die erwachsene Bezugsperson gefehlt. Da hat sie mich oft so dazu hergenommen. Sie hat immer ganz stolz erzählt, wir sind nicht wie Mutter und Tochter, sondern wir sind wie Freundinnen. Und das finde ich eigentlich ganz schrecklich, weil...
Ja. Das sollte eigentlich nicht so sein. Ich finde das immer wirklich toll, wenn Eltern so schöne und ausgewogene Beziehungen zu ihren Kindern haben. Das habe ich zum Glück zu meinem Sohn auch. Aber ja, wie Freunde sollte das nicht sein.
Nein, also wir sind ja auf einer ganz anderen Ebene. Sie stehen ja über mir. Und das waren wirklich schwierige Situationen. Und ich denke, auch für die Ehe war das natürlich immer wieder schwierig, dadurch, dass sie halt auch so lange getrennt waren.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Hatte sie denn aber wenigstens Freundinnen oder irgendwelche anderen Erwachsenen? Ja.
Also wir haben 10 Jahre in Ostwestfalen gewohnt. Da war ich zwischen 5 und 15. Das war so ihre beste Zeit. Da hatten sie einen ganz tollen großen Freundeskreis und da war sie auch immer integriert. Also meine Mama war auch ein sehr offener, liebenswerter, lustiger Mensch, und also in ihrem Freundeskreis, jeder hat sie total geliebt, weil die immer gestrahlt hat und so gut drauf war und so liebenswert war. Und das war ganz extrem in Ostwestfalen oben. Und als wir dann hier wieder in den Süden zurückgekommen sind, das wurde dann schwieriger. Ich war dann natürlich auch in dem Alter, wo man nicht so schnell mehr dann die Eltern von den Kindern im Kindergarten kennengelernt hat. Und da wieder neu Kontakt zu finden, das war schon schwieriger.
Ja, auch für dich ja der Horror, oder? Dann gerade in dem Alter dann nochmal umzuziehen und mal, oh Gott, wie furchtbar. Ja,
nee. Also das war ganz, ganz schrecklich. Und das haben sie aber auch nie so gesehen. Also gerade meine Mama hat immer gesagt, was wir dir alles ermöglicht haben. Du konntest überall wohnen und wir haben immer Gäste aus dem Ausland gehabt. Und da habe ich dann auch mal gesagt, ich hätte aber gerne Heimat gehabt. Das hatte ich nie. Also ich könnte jetzt nie sagen, wo ist meine Heimat? Und gerade mit 14 in ein bayerisches Gymnasium zu kommen, das war die Hölle auf Erden.
Boah, das kann ich mir vorstellen. Ja, stimmt. Du hast sogar kein Elternhaus so in dem Sinne. Ja. Ne? Also wirklich, was jetzt eine Immobilie angeht, kein Elternhaus. Also keine Basis. Ja. Aber genau, das heißt, du hattest demzufolge natürlich viel engeren Kontakt mit deiner Mutter. Und ist das mit dem Reisen denn bei deinem Vater so geblieben oder war das die letzten Jahre dann weniger?
Das war dann weniger. Also er hat dann, irgendwann hat er auch gesagt, er will das nicht mehr. Und es war ganz lustig, so wenn ich halt die Welt entdecken wollte, hat er auch immer gesagt, ach, brauchst du nicht hingehen, ist nicht sehenswert. Er hatte alles gesehen.
Okay, nee, dann nicht.
Ja, genau. Und die letzten Jahre, als er noch gearbeitet hat, hat er 4 Jahre noch gependelt. Da ist er tatsächlich jede Woche nach Hessen gefahren und dann am Wochenende wieder zurück, hat das wirklich auf sich genommen, um dann wirklich am Wochenende mit meiner Mama zusammen zu sein. Und dann kam halt die Zeit, wo sie dann beide in Rente waren und auf einmal halt auch immer zusammen waren, was sie ja überhaupt nicht gewohnt waren.
Oh, puh, ja, das stelle ich mir auch immer schwierig vor.
Ja, und das war ganz spannend, weil er hat ein Hobby nach dem anderen entwickelt. Erst hat er alle CDs irgendwie digitalisiert und Schallplatten und Fotos. Dann hat er ein Kochbuch geschrieben. Wow. Dann hat er unsere Familiengeschichte in 3 Bänden geschrieben. Heute weiß ich, warum er es gemacht hat, weil das ist natürlich, er hat die Familie festgehalten für mich. Er hat die Rezepte der Familie festgehalten. Er hat unsere Geschichte festgehalten, dass ich sie heute in den Händen halten kann.
Aber denkst du wirklich, dass dieser Gedanke schon so lange bestanden hat?
Ja, also in einem der Abschiedsbriefe hat er tatsächlich geschrieben, dass sie sich seit 25 Jahren Gedanken machen, wie sie ihr Alter gestalten wollen. Und dazu muss man sagen, vor 25 Jahren sind meine Großeltern gestorben und die Eltern von meinem Papa waren in einem Pflegeheim und das war nicht so schön. Und ich glaube, dass das ganz viel ausgelöst hat, auch nochmal in dem, so möchten wir nicht enden. Und wenn man das so zurückverfolgt, also mehrere Jahre gab es den Plan auf jeden Fall. Und da muss ich, glaube ich, noch dazu erzählen, also meine Mama, als wir gerade in Ostwestfalen waren und sie so viel allein war, hat sie auch schon mal Suizidgedanken gehabt. Das hat sie mir leider als ganz, ganz junges Mädchen erzählt, dass sie schon auf dem Weg in die Garage war, um sich eben mit Abgasen zu vergiften. Und nur der Gedanke, dass ich dann aus dem Kindergarten komme und keiner aufmacht, hat sie davon abgehalten.
Okay. Und hast du in den Jahren später nochmal mit ihr irgendwann drüber gesprochen? Was hat denn dazu geführt? Hatte sie eine Depression oder was war los?
Also sie war 30, sie war allein dort, fremd, in einem großen Haus mit mir. Und sie hat schon immer, also wir haben es immer so genannt, ihre Weltuntergangstage. Also sie hat schon arge Stimmungsschwankungen gehabt, also die man bestimmt auch als Depression bezeichnen kann. Und nein, ich war so überfordert, weil da sind wir ja wieder in der Situation, Eltern erzählen das dem Kind. Also das passt ja vom Rollenverhältnis schon überhaupt gar nicht. Und ich war total überfordert mit dieser Aussage.
Ja, aber, das glaube ich. Wie alt warst du da ungefähr?
13, 14. Also viel zu früh, um irgendwas machen zu können. Aber ich hatte immer so eine Urangst in mir. Also wenn ich zu Hause angerufen habe und es ist keiner ans Telefon gegangen, dann habe ich immer zu meinem Mann gesagt, meinst du, die haben sich was angetan?
Ach.
Und mein Mann hat immer gesagt, du spinnst total. Wie kommst du da drauf?
Und das und in deiner Sorge wären das auch immer beide zusammen gewesen.
Ja.
Ach. Und also haben total sie aber verrückt. Aber sie haben nie irgendwas dahingehend geäußert.
Also vorher. Wir hatten dann mal ein Gespräch, wo es dann tatsächlich so ums Älterwerden ging. Und dann hat die Mama zu mir gesagt, also wir würden das ja gerne selber bestimmen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, aber habt ihr euch mal überlegt, wenn ihr das machen würdet, was das mit mir machen würde? Und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, du bist doch groß und du hast doch deine Familie und alles. Und dann habe ich gesagt, ja, darum geht es ja gar nicht, sondern ich muss ja damit weiterleben. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie Angst hat davor, dass wenn mein Papa geht, dass sie allein ist und nicht klarkommt. Und dann haben wir uns das überlegt, wie das ausschauen könnte, dass wir sie zu uns in die Nähe holen können und was dann alles möglich ist. Und dann hat sie mich eine Woche später angerufen und hat gesagt, du brauchst dir keine Sorgen machen. Das, was du gesagt hast, ist schön. Das ist für mich in Ordnung.
Vor allem ist es ja auch interessant, dass sie irgendwie das Gefühl oder die Angst hatte, tatsächlich ohne deinen Vater nicht zurechtzukommen, wo sie aber ja 1000 Jahre lang gewohnt war, dass der einfach nie da ist. Also es war ja auch ganz offensichtlich, dass sie sehr wohl alleine zurechtkommt.
Ja,
ne?
Und sie hat so oft überlegt, auch ihn zu verlassen und auszuziehen, aber trotzdem diese Sorge vor diesem Alleinsein hat sie immer daran gehindert.
Ach.
Wir ganz oft, da haben wir wieder gesagt, ich helfe dir, wir gehen zu einem Anwalt, wir suchen eine Wohnung und dann, ach nee, doch nicht.
Ja, das ist, wenn du sagst, das war so toxisch, ich kenne das aus eigener Erfahrung, da ist man so, weiß ich auch nicht, ja, da gibt es einfach 1 Million Gründe, die es einem so schwer machen, tatsächlich dann zu gehen und man kann sich das gar nicht vorstellen, beziehungsweise denkt, das ist irgendwie nicht mein Recht, alleine dann zu leben oder den zu verlassen. Ja, es ist ganz schwierig. Ja.
Also ich glaube, das war auch einfach so eine Co-Abhängigkeit, aber auch in beide Richtungen.
Mhm.
Weil er hat ihr auch gedroht, das hat sie schon auch erzählt, wenn sie mit einer Freundin über Nacht weg wollte, dass er ihr gedroht hat, wenn du das machst, dann bringe ich mich um.
Was?
Also das war schon so inflationär auch, dass das verwendet wurde.
Aber weil sie mal mit einer Freundin wegfahren wollte?
Ja.
Oh. Ja gut, dann passt das zu dem, dass du sagst, er war schon auch so ein bisschen narzisstisch unterwegs.
Ja.
Und dass sie eben, dass ihm nicht so recht war, dass sie ihr eigenes Leben irgendwie auch führt. Ne?
Ja.
Wow. Wie schrecklich, aber damit sowas zu drohen, das ist wirklich ekelhaft leider. Ja.
Und irgendwann nimmt man es ja dann auch nicht mehr ernst. Also ich weiß nicht, es sind denke ich, verschiedene Dinge. Also erstens schützt natürlich der Körper. Also wenn ich heute drüber nachdenke, was sie so gesagt haben und gemacht haben, denke ich mir, ja, sie haben es uns allen ganz oft gesagt und gezeigt, aber der Körper schützt ja, dass man es überhaupt nicht wahrnimmt in diesem Moment.
Ja, das kann, es ist also so, es ist ja auch so jenseits der Vorstellungskraft, ja. Da kann man ja gar nicht glauben, dass die das wirklich machen.
Ja.
Ja. Ich meine, was, oder die Frage, nee, stelle ich dir später. Ja, das heißt, okay, also sie waren vor allem deine Mutter offensichtlich so ein bisschen psychisch immer schon labil.
Genau, und immer der Papa auch. Also den auch. Papa könnte man auch sagen, den täte ich eher als so manisch-depressiv einschätzen.
Ach so, ja?
Also wirklich seine Superhochphasen oder dann die Phasen, wo ganz schlimm war und die ganze Welt schrecklich ist und jeder Mensch schrecklich ist.
Ach, okay, das gab's.
Mhm. Und aber es ist halt leider so eine Generation gewesen, die sich das nie eingestanden hätte und die sich auch niemals hätten helfen lassen.
Naja, auch gab es ja die Informationen darüber gar nicht. Ich bin mir sicher, dass vielleicht ging es noch nicht mal darum, sich irgendwas einzugestehen. Sie haben es sicherlich einfach gar nicht gewusst, dass es dieses Krankheitsbild gibt oder solche Diagnosen. Das war ja einfach gar nicht bekannt. Also das fing ja vielleicht so in unserer Generation, so in unserem Aufwachsen, wir sind ja ähnlich alt, wir beiden, du und ich.
Ja.
Da war ja, also ich meine, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal davon gehört habe, das Wort Depression, ja, man hat gesagt, ja, der und der ist Depri, aber das, also das war ja so nur so lapidar dahergesagt, aber dass das wirklich eine Krankheit ist, eine Erkrankung ist das, ja.
Und wir haben es also wirklich erlebt, als der Papa war dann zum Schluss noch ein paar Mal in Kur wegen verschiedenen Sachen. Und immer wenn es dann darum ging, dass dann irgendwie ein Psychiater oder so dazu kam oder ein Psychologe, dann hat er sich immer selbst entlassen und hat gesagt, ach, die können mich hier nicht beeinflussen, mit denen rede ich nicht. Also vielleicht hat das innen drin schon gespürt, dass da was ist und Angst gehabt hat, dass das irgendjemand entdeckt. Und er wollte sich da nicht helfen lassen.
Plus, er ist ja aus dieser Generation, aus da 49 und so weiter. Und er ist ja auch so aufgewachsen, dass, ich meine, gerade die Männer, die dürfen sich ja nichts anmerken lassen. Die müssen die Arschbacken zusammenkneifen und sich durchbeißen überall und durchkämpfen und so weiter. Und da darfst du ja auch keine Schwäche zeigen. Das war einfach, also das gab es einfach nicht. Ne?
Genau.
Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass gerade für mein Vater ist auch so, also wenn da irgendeiner mit so einem emotionalen Quatsch in Anführungszeichen daherkommt, ja, da will er überhaupt nichts von wissen. Also, nee, das passt schon zu dieser Generation, finde ich auch. Mhm. Ja, das heißt, also eigentlich war das Leben, ja, also sagen wir mal interessant in Anführungszeichen. Es war schwierig, kann man durchaus sagen, sowohl für dich als auch für jeweils deine Eltern, aber auch mit ihnen zusammen. Dann dein schwieriges Leben mit deiner Mutter. Also es war wirklich viel los, kann man so sagen.
Es war wirklich viel los. Also es war immer bunt und sie waren trotzdem auch irgendwie sehr verrückt und haben auch irgendwie, so gesagt, es war ihnen immer egal, was die anderen Leute über sie denken. Wir waren irgendwie immer anders. Das würde ich für mich heute auch immer noch so sagen. Das ist ja auch gut. Also waren auch so kleine Rebellen. Und ja, es war immer was los.
Mhm. Ja, und dann war denn dein Vater, weil du sagtest, als sie dann in Rente gegangen sind, hat der sich dann ein Hobby nach dem anderen gesucht. War das immer schon so? Gehörte er auch zu diesen Rastlosen?
Total. Also das fing auch an, als sie dann in Rente waren, dass sie ihr Haus aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, also sie waren dann Anfang 60, sie sind jetzt alt und sie können jetzt das Haus nicht mehr versorgen.
Mit 60.
Mit 60 und sind dann rastlos von einer Wohnung in die andere gezogen, haben dort immer 2 Jahre gewohnt, haben sich dort mit allen Leuten verstritten. Das fing irgendwie auf einmal an, dass sie sich mit jedem gestritten haben. Und es nicht mehr ausgehalten haben und weil die anderen Menschen alle so rücksichtslos sind und sind dann ständig umgezogen. Also es war wirklich anstrengend. Und auch, wo ich mir oft gedacht habe, ich würde euch so wünschen, dass ihr zur Ruhe kommt. Mhm. Und sie konnten nicht.
Beide nicht.
Mhm. Beide nicht.
Boah, ja, anstrengend. Ey, so Umzüge, was für ein Horror, oh Gott.
Ja.
Ja, und dann immer zu meinen, es sind alle gegen sie und sich mit allen anzulegen. Oh Gott, ich meine, wenigstens kann man ja sagen, hatten sie sich beide gegenseitig, ne? Und haben sich so gegen den Rest der Welt dann immer verschworen. Aber Ja, ich meine, wie weit wohntest du dann noch von deinen Eltern weg so in den letzten Jahren? Wie sah da euer Kontakt aus?
Ungefähr eine halbe Stunde. Also wir konnten uns immer gut sehen und Kontakt war, also ich habe mit meiner Mama wirklich oft und regelmäßig telefoniert. Lange Zeit auch mit dem Papa. Der war aber immer so ein bisschen eifersüchtig und dann wurde er immer so extrem. Also er mochte dann nicht, wenn wir ein tolles Gespräch hatten, dass ich der Mama das dann nochmal erzählt habe. Da war er dann total eifersüchtig. Und dann wurde er ganz extrem und hat dann gesagt, okay, dann telefoniere ich nicht mehr mit ihr. Dann spreche ich einfach nicht mehr mit ihr.
Was?
Da, also da, war er,
Reaktion.
Da war er wirklich radikal. Da kamen so ein paar Dinge dann dazu. Das war dann so die letzten 2-3 Jahre. Ich habe ja recht spät Lehramt studiert und da war er am Anfang total stolz und hat mich total unterstützt und hat es jedem erzählt. Und als ich dann meine Prüfung wirklich gut abgeschlossen habe, das war dann so ein Punkt, wo er nicht mehr mit mir gesprochen hat. Und das ist wieder dieses, wie du auch sagst, diese Generation. Sie sind die Starken und sie sind die Könner. Und ich glaube, es war jetzt für ihn, jetzt habe ich was gut gemacht und er konnte nicht mehr sagen, das ist meine kleine Dumme. Und sondern jetzt habe ich bewiesen, dass ich halt auch stark sein kann. Boah, und das war ganz schwierig für ihn.
Ja, aber ich wollte dich jetzt gerade fragen, wie war das denn für dich? Also hast du ihn, das ist ja furchtbar, ja eben. Also hast du ihn mal drauf angesprochen und gesagt, was soll das denn? Hör auf damit.
Ja, also diese Phasen hatten wir ja immer wieder, dass man dann so sich überlegen musste, was sagt man nicht. Und dann zum Schluss hatten wir wirklich eine Situation, da habe ich ihn auch hier aus der Wohnung rausgeschmissen, weil er sich so daneben benommen hat. Und das hat er mir sehr übel genommen. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mit meinen Schwestern habe ich auch keinen Kontakt mehr, habe ich mit meiner Tochter halt auch keinen Kontakt mehr. Mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Also er war da so radikal. Und dann habe ich am Anfang versucht, das irgendwie hinzukriegen und habe aber gemerkt, dass ich halt immer wieder abgestoßen wurde und wie sehr mich das jedes Mal verletzt hat. Mhm. Und daraufhin habe ich gesagt, es ist mir egal. Also soll er machen, was er will. Es ist so, aber das Verhältnis war halt schwierig, weil natürlich die Mama auch von ihm wieder was erzählt hat, was ich aber gar nicht wissen wollte. Und ich konnte so lange halt nicht zu ihnen in die Wohnung, wenn er da war, weil er mich nicht sehen wollte. Also es war wirklich ganz, ganz schwierig auch für mich. Und dann hat er im November 22 hat er einen Herzinfarkt bekommen. Und da waren wir im Urlaub. Und ich habe mir noch gedacht, die Mama ist ganz komisch, wie sie WhatsApp geschrieben hat. Und ich komme wieder und wir telefonieren. Und dann erzählt sie mir, dass der eine Woche vorher einen Herzinfarkt hatte und sie mir das nicht erzählen wollte, um uns nicht zu stören im Urlaub. Oh Gott. Und dann gab es also ein richtiges Streitgespräch. Und also da, also es war wirklich knapp. Die haben ihn gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus bringen können. Und da war dieser Punkt, wo ich gesagt habe, wenn der jetzt gestorben wäre und wir hätten uns nicht vorher versöhnt, das hätte ich nicht ausgehalten. Und dann hat er wieder einen Schritt auf mich zugemacht. Dann haben wir uns tatsächlich 2 Wochen später zusammen getroffen und konnten wieder miteinander reden. Also das letzte halbe Jahr hatten wir wieder Kontakt miteinander.
Gott sei Dank.
Oh, ich bin so froh darum, ja. Wirklich. Ich mag mir das nicht ausmalen. Also ich denke, das hatte schon seinen Grund, weil er das dann verstanden hat. Er wusste, dass er geht im nächsten Jahr und dass es für mich dann gut ist. Und unser erstes Treffen war tatsächlich auch sehr skurril. Wir waren essen und dann haben sie mich in diesen Waldfriedhof geführt, wo sie sich schon ihren Baum gekauft hatten.
Und das wusstest du da auch schon?
Das haben sie mir erzählt und haben mir auch ganz stolz erzählt, dass sie sich Gedanken gemacht haben. Aber ganz ehrlich, mein Papa war so ein Planer und der brauchte immer seine Projekte. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn der jetzt mit Mitte 70 anfängt, sich Gedanken über seine Beerdigung zu machen, ist ja okay. Also, dass man dann mal was hat, nach dem man sich richten kann, ist ja eigentlich prima.
Ja.
Aber sie wussten schon andere Dinge als ich. Und ja, dann ging das letzte halbe Jahr. Also ich sag ja immer, es war so gutes Verhältnis hatten wir noch nie. Aber das sagen ja auch alle, das ist ganz normal. Wenn die dann wissen, was sie vorhaben, geht's ihnen ja dann auch meistens gut. Mhm. Ja. Es war wirklich total harmonisch. Und ja.
Hatte er denn irgendwelche, irgendwas, was zurückgeblieben ist von dem, was war das, Herzinfarkt, Schlaganfall? Herzinfarkt.
Herzinfarkt.
Ja, hat er irgendwas zurückbehalten?
Nee. Also, okay. Und ich hatte auch so das Gefühl, also, dass er da wirklich Todesangst hatte. Und für mich war das so ein bisschen beruhigend, weil ich mir gedacht habe, na, schau mal an, der hat ja doch Angst zu sterben. Das ist schon alles gut. Also, das ist alles schon gesund.
Ja. Und gab es denn gesundheitlich, jetzt jenseits dieses Herzinfarktes, aber dann anschließend irgendwelche Verschlechterungen bei beiden?
Nein, aber sie schreiben es beide in ihren Briefen, dass sie spätestens Ende des Jahres ein Pflegefall gewesen wäre. Und auch meine Mama hat geschrieben, dass sie nicht bettlägerig drum liegen will und nur noch Fernsehen schauen will. Und eine Woche vor ihrem Tod saß sie mit unserem Hund im Schneidersitz am Boden und hat mit ihm gespielt.
Ja, also wo kommt denn die Diagnose her? Wer wäre denn da jetzt, warum ein Pflegefall gewesen?
Also ich denke, dass die sich das vielleicht auch einfach eingeredet haben, um das zu rechtfertigen, was sie tun.
Ja. Ja, vor allem, das ist ja wirklich erstaunlich, wenn man es mal freundlich ausdrücken möchte, dass wo so in dem Moment gar keine Not bestand. Weißt du, wenn jetzt einer, okay, ist an Krebs erkrankt oder hat wirklich eine Krankheit, die schnell fortschreitet und wo man wirklich weiß, okay, uns bleibt nicht mehr lange Zeit und es wird ab jetzt wirklich stetig, täglich immer nur noch beschissener und wir müssen wirklich uns beeilen, so in dem Sinne. Aber das war ja dann gar nicht der Fall.
Nein.
Okay, also was ist passiert letztendlich?
Was ist passiert? Also ich fange, glaube einfach die 2-3 Tage vorher an zu erzählen. Mhm. Oder vielleicht noch ein bisschen länger. Also im März hatten sie, am 2. März hatten sie einen Autounfall. Da ist ihnen ein Traktor ins Auto gefahren und das Auto war total Schrott. Ihnen ist Gott sei Dank nichts passiert. Ich war zu der Zeit auf Reha auf Sylt da hat die Mama aber schon bei mir angerufen, was sie sonst eben ja nicht tut, wenn irgendwas passiert ist. Und ich habe gespürt, dass sie das total belastet und dass es ihnen ganz schlimm ging. Und dann ist mein Mann am nächsten Tag hin und hat auch gesagt, ihr könnt unser zweites Auto haben und macht euch bitte keinen Stress, jetzt ein Auto zu kaufen. Und das war schon so ein bisschen komisch, weil normal wären sie sofort gegangen und hätten ein neues Auto gekauft und sie sind dann tatsächlich 2 Monate eben mit unserem Auto noch gefahren. Mhm. Und dann haben wir das aber alles irgendwie so geregelt und wir haben auch viel gesprochen und ich hatte schon das Gefühl, es ist wieder in Ordnung. Es war alles so im Fluss wieder. Und dann war so die erste komische Situation, dass mein Papa dann unbedingt mit meinem Mann und diesem Auto zum Winterreifen wechseln gehen wollte. Und mein Mann hat gesagt, also ihm würde der 2. Mai, der Dienstag, ganz gut passen. Und dann sagt mein Papa, nee, da haben sie schon was vor. Also er wird es gerne am Donnerstag machen. Und an dem 2. Mai haben wir sie ja dann tot gefunden zu Hause. Und dann haben sie sich am Donnerstag getroffen. Und dann hat wirklich mein Mann gesagt, dir geht's nicht gut, oder? Ja, an was er das ausmacht. Ja, du bist so ganz gebeugt und ja, das Wetter, das ist irgendwie gar nicht gut und das, sie freuen sich jetzt, wenn die Sonne kommt. Also das war schon irgendwie ganz komisch. Und dann hatte ich am Sonntag ein ganz wundervolles Telefonat mit meiner Mama und wir haben so viel gelacht wie schon lange nicht mehr und uns ganz viel erzählt. Und dann waren wirklich auch so Situationen, dass ich ihr gesagt habe, die Einladung zu meinem 50. Geburtstag ist raus, die hast du am Dienstag im Briefkasten und überlegt euch, ob ihr kommt. Also die Einladung habe ich wieder aus dem Briefkasten dann rausgenommen und habe dann auch gefragt, ob sie auf den Hund aufpassen kann am Freitag. Ja, muss sie erst mal schauen. Und also ich habe halt aufgelegt mit der Gewissheit, ich höre sie wieder. Und 1. Mai, es war ja dann der Feiertag, der Montag, kam morgens um 7:15 eine WhatsApp mit einem Bild von einem Sonnenaufgang und da hat sie geschrieben, guten Morgen, meine Süße, wieder mal ein wunderschöner Sonnenaufgang.
Hatte sie das vorher schon mal gemacht oder war das irgendwie außergewöhnlich?
Ach, sie hat schon immer so Bilder geschickt. Ich habe okay. mir gar nichts dabei gedacht. Okay. Was im Nachhinein außergewöhnlich war, mein Papa war ja so ein Datenfanatiker, dadurch, dass er ja da in der Computerbranche war. Und meine Mama hatte wirklich über Jahre immer so eine Eisblume als ihr Profilbild in WhatsApp. Und in der Woche vor ihrem Tod war es auf einmal dieses Bild, das ich dir auch geschickt habe, wo sie auf dem Boot sitzen zusammen. Mhm. Und ich hab vergessen, sie zu fragen. Wir haben zu Hause nämlich noch gelacht, ja, ob das der Papa weiß, dass sie das Bild eingestellt hat. Das war halt auch schon in Vorbereitung. Ja, und dann ging dieser 1. Mai. Ich habe zu Hause unsere New York-Reise geplant. Wir wollten 4 Wochen später dann zu meinem 50. Geburtstag nach New York. Und da habe ich mich total erinnert gefühlt, wo du deine Geschichte erzählt hast. Weil mir ging es an diesem 1. Mai so schlecht. Ich habe solche Körperschmerzen gehabt.
Ach nein.
Mein ganzer Körper hat innen gebrannt und ich konnte mir nicht erklären, was mit mir los ist. Und ich lag wirklich auf der Couch und war wie gelähmt. Und das hast du ja auch erzählt, gell, dass ja. es dir so ging.
Ja, mit diesen Schmerzen, wo ja. ich dachte, ja, aber weil man konnte es gar nicht ausmachen. Es war nicht so, dass man nur Magenschmerzen oder Bauchschmerzen oder irgendwas. Nee, es war so am ganzen Körper und man, ja, man konnte gar nichts dagegen tun irgendwie, ne?
Ja. Ja, und am nächsten Tag, der 2. Mai, hat bei mir in der Schule die Projektprüfung angefangen. Ist immer ganz aufregend mit den 9. Klassen und es lief wirklich ganz wunderbar. Und ich sitze da am Nachmittag und denk mir, super, noch eine Stunde, kannst du nach Hause gehen, machst dir einen richtig schönen Nachmittag. Und dann schickt mir mein Mann eine WhatsApp mit einem Bild. Das war so von DHL, so ein DIN A4 Kartonumschlag an uns beide adressiert und Absender war mein Papa. Und dann schreibe ich zurück, ja, mach halt auf, was soll denn das schon sein, was ihm wieder eingefallen ist, was er uns da jetzt schickt. Und eine Minute später klingelt mein Handy. Und dann sage ich, du, ich bin in der Prüfung, du kannst jetzt nicht anrufen. Und dann fragt er, ja, wer kann dich denn ablösen? Ja, wieso soll mich denn jemand ablösen? Und dann hat er wirklich gesagt, es ist soweit. Und ich wusste überhaupt nicht, was er meint. Und ja. ich so, was ist soweit? Ja, es ist ein Abschiedsbrief und der Haustürschlüssel ist in dem Umschlag.
Oh Gottes Willen.
So, und ab da weiß ich nicht mehr ganz so viel. Also das ist ja wirklich, du weißt es selber, ab dieser Sekunde ist einfach alles anders. Das ja. ganz schrecklich, irgendwie funktioniert man. Ich bin dann raus, bin tatsächlich in den Nachbarraum, habe zu meiner Kollegin gesagt, kannst du auf meine bisschen gucken? Wir waren ja in der Prüfungssituation und habe irgendwie meine Schulleitung angerufen, habe der kurz erzählt, was los ist und dass ich jetzt gehen muss. Und dann kam aber meine Kollegin schon raus und hat gesagt, sie hat das Gefühl, es ist was nicht in Ordnung. Und dann lag ich wirklich da schreiend in der Schule auf dem Boden und wusste überhaupt nicht mehr, was passiert. Und es waren, also ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass so in diesem ersten Moment alle Menschen um mich so toll reagiert haben, dass es im Nachhinein zur Verarbeitung halt total hilfreich ist. Meine Kollegin lag dann mit mir am Boden und hat mit mir geatmet und meine Schulleitung hat dann meinen Mann zurückgerufen und gesagt, er soll kommen und dann hat man die Schüler versorgt. Also das lief alles ganz wunderbar. Und dann saß ich draußen mit meiner Schulleitung auf der Treppe und die hat mich immer am Reden gehalten, bis mein Mann kam. Also immer wieder irgendwelche Fragen gestellt, dass da nicht so dieser große Zusammenbruch kommt in diesem Moment. Und dann kam mein Mann und ich weiß nicht, ich bin in das Auto eingestiegen und das Erste war bei mir wirklich die Wut. Und ich habe dann wirklich geschrien, so ihr Arschlöcher, was habt ihr getan?
Ja, und, verstehe.
Mein Mann ist losgefahren und war natürlich auch total überfordert mit der Situation und hat dann in seiner Not seine große Schwester angerufen, die er dann immer, wenn er nicht weiß, wie es weitergeht, ruft er seine große Schwester an. Und die hat halt gesagt, ruf sofort die 110 an. Und das war ganz gut, weil in der halben Stunde, die wir dann gebraucht haben dorthin, waren halt alle vor Ort. In der halben Stunde im Auto habe ich alles geregelt. Ich habe all meine Kollegen angerufen, dass das mit der Prüfung weitergeht. Habe dann wirklich so, ich weiß noch nicht, ob ich morgen kommen kann. Ich weiß jetzt noch nicht, was mich da erwartet.
Ja.
Also man ist ja wirklich in so einem Film. Und mein Mann hat halt auch wirklich nur die ersten Sätze gelesen und nicht weiter. Da wäre dann drin gestanden, wir liegen friedlich im Bett. Das hat er aber nicht mehr gelesen. Und dann hat man ja auch immer diese Vorstellung, wenn man da hinfährt, was erwartet mich denn jetzt? Ja.
Oh Gott. Aber dass dein Mann überhaupt, dass der sagt, es ist soweit, dann muss der aber ja auch der, die ganze Zeit dieses Damoklesschwert da, was über euch geschwebt ist, also darüber muss er sich ja im Klaren gewesen sein.
Ja. Immer diese, wenn ich gesagt habe, meinst du, die haben sich was angetan? Das hat ihn wahrscheinlich doch so nachhaltig einfach beschäftigt.
Ja. Also dann hat er es, weil, ja. Ja. Ich wollte gerade fragen, war dir dem allerersten Moment klar? Aber ich meine, klar, er hat es ja quasi vorweggenommen. Er hat gesagt, okay, es ist soweit. Und dann hat er gesagt, da ist ein Abschiedsbrief drin und der Haustürschlüssel. Ja, gut, dann hat sich die Frage ja nicht mehr gestellt, sind sie an einem Unfall gestorben oder so. Dann war es ja klar. Ja. Das heißt, du hättest gar keinen Hausschlüssel von ihnen gehabt?
Nein, das wollten sie nicht, ja.
Ah, okay. Mhm. Okay, gut. Also dann war jetzt schon das ganze Bataillon an Polizei, Rettungskräfte und so waren da.
Also wir sind dann dahin gefahren. Das ist ja wirklich wie in so einem schlechten Tatort dann, wenn da diese ganzen Einsatzfahrzeuge stehen. Und ich muss aber wirklich sagen, auch die waren ganz toll. Wir sind dann mit dem Auto in den Hof gefahren und dann hat so ein Rettungssanitäter hat meine Tür aufgemacht, hat mich sofort an den Schultern gepackt und mich in den Krankenwagen gesetzt, also erst mal raus aus der Situation genommen. Mhm. Und dann ging so diese Tür von dem Krankenwagen zu und da habe ich nur gehört, wie mein Mann mit dem Polizisten gesprochen hat und gefragt hat, und waren sie schon drin? Und der dann gesagt hat, ja, sind beide tot.
Ah, da sind die, hatten die sich schon Zugang verschafft?
Genau, die Feuerwehr war auch da und die hatten die Wohnungstür geöffnet und der Arzt hatte schon den Tod dann von beiden festgestellt.
Das ging aber schnell dann alles, Wahnsinn.
Ja, aber da bin ich ganz froh, dass das schon irgendwie erledigt war.
Ja, klar. Ja, und dann bist du irgendwann wahrscheinlich auch aus dem Krankenwagen wieder raus, ne? Und dann?
Ja, also ich saß dann da und habe immer so mein Mantra vor mich hingebetet. Ich gehe da nicht rein, ich will sie nicht sehen. Ich gehe da nicht rein, ich will sie nicht sehen.
Ja?
Weil ich so wütend war. Also ich war so wütend. Also ihr bringt mich in die Situation und ich gucke mir das jetzt nicht an. Das will ich nicht. Was macht das mit mir? Und dann kam irgendwann das Kriseninterventionsteam. Waren erst zu zweit und dann musste aber eine zum nächsten Einsatz. Und ich muss sagen, auch das war so riesiges Glück, weil die wirklich ganz toll war. Und wir sind auch heute immer noch sehr verbunden miteinander. Oh. Und die hat dann irgendwann gesagt, es wäre so wichtig, dass ich es begreifen kann. Also, dass ich es anfassen, dass ich es begreifen kann. Und sie würde mir jetzt vorschlagen, dass sie mal da reingeht und sich das anschaut und mir dann die Situation beschreibt. Und dann schauen wir einfach, wie weit wir gehen können.
Ja.
Und am Anfang war dann immer so, nein, ich gehe da nicht rein. Und sie hat jetzt im Nachhinein erzählt, dass ich dann wohl so aus dem Nichts irgendwann gesagt habe, es wäre schon gut, wenn ich da reingehe, oder? Und dann ist sie reingegangen, hat es halt erzählt, dass die Mama ganz friedlich da liegt und der Papa, dem ging's nicht so gut. Also da hat sich der Körper ordentlich gewehrt und wie die Situation ist. Und dann haben wir das halt irgendwann gemacht. Also es war dann schon mal schlimm, in das Haus reinzugehen. Vor allem meine Mama hat immer so einen ganz typischen Duft gehabt und es roch alles so nach ihr. Also die war so da und das war kaum aushaltbar. Und dann mussten wir erstmal im Wohnzimmer warten, weil die Kripo natürlich auch überall die Spuren erstmal gesichert hatte. Und das war total grotesk. Also da saßen wir da wie zu Besuch bei ihnen auf der Couch. Und meine Mama hatte im März Geburtstag, da hing so der Helium-Luftballon, wo schon nicht mehr viel Luft drin war, am Stuhl. Und also das war eine ganz schreckliche Situation. Und dann war es dann irgendwann so weit, also wir können da reingehen. Und dann hatte ich aber so Sorge, weil meine Mama war wirklich immer darauf total bedacht, dass sie gut ausgesehen hat, dass die Haare schön war, dass sie geschminkt war. Das war ihr total wichtig. Und ich hatte so Angst, dass sie halt ausschaut wie so eine Leiche. Also, dass es ganz schrecklich ist für mich. Und dann ist die Dame da nochmal reingegangen und hat gesagt, ich brauche mir überhaupt keine Sorgen machen. Also es ist alles in Ordnung. Und dann ist sie mit uns beiden da reingegangen. Mein Mann war mit dabei und ist dann aber raus und ist an der offenen Tür praktisch draußen stehen geblieben und hat uns dann die Zeit gegeben. Und im Nachhinein bin ich total dankbar dafür, dass ich da war.
Das glaube ich.
Und die Mama war wirklich, die hat gelächelt. Die war total glücklich, hat gelächelt, war, Lippenstift war dran. Also die war wirklich, die hat geschlafen und war total glücklich. Und das hat das Ganze für mich natürlich auch so ein bisschen erleichtert. Also es wäre, glaube ich, ganz schlimm gewesen, wenn sie da noch hätte leiden müssen.
Ja.
Und der Papa musste leiden. Und so im Nachhinein ist es ganz schlimm für mich. In dem Moment habe ich mehr Wut auf ihn gehabt und habe ihm auch ganz viel Schuld gegeben. Also ich habe auch am Anfang die Polizisten gefragt, ob man das denn nachweisen kann, dass das beide gemacht haben oder ob das ein erweiterter Suizid war.
Ja.
Und weil man sich das halt gar nicht vorstellen kann, dass das jetzt so passiert ist, dass die das miteinander abgesprochen haben und miteinander machen. Aber also überhaupt über um zwei Menschen zu trauern, fand ich eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Deswegen ist das einfach so ein bisschen zeitversetzt, glaube ich, alles passiert.
Ja, völlige Überforderung, ist ja klar. Ja. War denn in dem Moment irgendwie ersichtlich, wie sie es gemacht hatten?
Ja, das hatten sie uns vorher schon gesagt. Also meine Mama war, seit sie 30 ist, Diabetikerin, hat also regelmäßig Insulin gespritzt. Und die haben sich eine 30-fache Dosis Insulin gespritzt, jeder. Mhm. Und hatten sich wohl auch was zum Schlafen vorher zusammengerührt, damit sie diesen Unterzucker verschlafen.
Okay.
Und bei meiner Mama, da war das der Körper praktisch gewohnt, dieser Unterzucker. Ja. Und die ist einfach nicht mehr aufgewacht. Und bei meinem Papa hat sich natürlich komplett der ganze Organismus dagegen gewehrt.
Hast du dir dann sagen lassen, was das mit ihm gemacht hat, mit dem Körper? Oder hast du es nochmal recherchiert oder nachgelesen? Oder hast du es dabei belassen?
Also ich habe mir erzählen lassen, dass für Leute, die nicht Diabetes haben, es ein ganz grausamer Tod sein muss. Und dabei habe ich es aber auch belassen. Und heute kann ich es auch so sehen, dass ich sage, ja, das hat er vielleicht auch wieder irgendwie für sie getan. Dass es für sie einfach ist.
Wahnsinn, was für eine Situation.
Ja, und dann waren wir da eine Zeit lang bei denen halt, also konnten gut Abschied nehmen, so lange konnte ich das aber auch gar nicht aushalten. Was ich sofort irgendwie gesehen habe, meine Mama hat so wahnsinnig viel gelesen und ihre Lieblingsautorin war die Elke Heidenreich. Ja. Und auf ihrem Nachtkästchen war ein Buch von der Elke Heidenreich aufgeschlagen. Da habe ich mir gedacht, oh, wie schön. Es war das Letzte, was sie gelesen hat. Aber ich habe dann diese Geschichte gelesen und da geht es tatsächlich um eine Mutter, die stirbt und vorher schon weiß, wie schlimm das für ihre Tochter sein wird. Und diese Geschichte hatte sie mir dort hingelegt.
Oh Gott.
Ja. Also es war wirklich so in vielen Dingen vorbereitet. Das hatte ich dir ja auch schon geschrieben, dass diese Wohnung ja so wahnsinnig vorbereitet waren. Also es waren ja Getränke und Kekse für die Rettungsdienstleute waren vorbereitet. Dann wussten sie immer, dass wenn ich mich aufrege, dass ich Kreislauf kriege, dann war eine kleine Flasche Cola für mich hingestellt. Dann lag wirklich auf dem Tisch ihre ganzen Brillen, Ausweise, dann halt nochmal diese ganzen Verfügungen, dass sie eben Suizid begangen haben und dass, wenn sie doch noch leben, nicht reanimiert werden möchten. Es war wirklich alles in dieser Wohnung vorbereitet. Sie müssen vorher wochenlang geputzt haben. Also die haben wirklich so mit dem Ohrenstäbchen noch die Ritzen im Trockner geputzt. Also es war wirklich alles vorbereitet. Es lag im Wohnzimmer eine Stofftüte, da lagen die Klamotten drauf, die sie dann angezogen haben möchten. die hatte ich ja auch geschrieben, wir haben ein 39-seitiges Handout bekommen, wo alles geklärt war. Es war wirklich mit Fotos, den Stecker musst du ausstecken, um das ausschalten zu können. Das ist unser Mietvertrag, das ist dieses, es gab Serienbriefe mit der Kündigung an allen Firmen, wo sie noch waren. Es gab nichts, das nicht vorbereitet war.
Wahnsinn. Hast du nicht sogar auch geschrieben, dass das Haus entrümpelt war teilweise?
Ja, genau. Also es waren nur noch so die nötigsten Dinge da, dass es nicht auffällt, aber dass meine Mama hatte irgendwie noch 5 Paar Socken im Schrank. Also da ist halt vorher echt ordentlich aussortiert worden.
Boah, ich meine, was macht das mit dir zu sehen, dass, also das finde ich ehrlich gesagt, dieser Betrug, also ich habe mich total betrogen gefühlt in dem Moment, wo ich mit meiner Mutter abends vorher noch telefoniert habe und da war auch schon alles vorbereitet und sie hat sich nichts anmerken lassen und da habe ich auch gedacht, ich fühle mich so betrogen und so hintergangen und so, das ist einfach, ich meine, wie musst du dich dann erst gefühlt haben, wenn sie das seit Wochen so vorbereitet hatten, so akribisch?
Also deswegen glaube ich, bleibt auch diese Wut so extrem bei mir, das hatte ich dir ja auch gesagt, also das ist, glaube ich, mein Hauptgefühl einfach und das wird auch einfach bleiben. Und ja, ich komme mir total verarscht vor von denen, wirklich total. Ja. Und im Nachhinein denkt man dann immer, was habt ihr für ein Doppelleben geführt? Ich saß bei euch beim Kaffee trinken, saßt ihr vorher noch am PC und habt irgendwas dafür vorbereitet und dann lacht ihr mir wieder ins Gesicht. Also es ist kaum auszuhalten, diese Vorstellung.
Ja. Ja, und das Wort finde ich so passend. Ich habe immer so Karten, wo meine Fragen, die ich stellen möchte, draufstehen. Da steht genau das drauf. Fühlst du dich, als wäre, ne, als hättest du den Menschen gar nicht gekannt? Weil das ist eben, im Prinzip haben die ein Doppelleben geführt. Ja.
Und also es gab ja so einen offiziellen Abschiedsbrief. Das ist so wirklich so die Handschrift von meinem Papa. Der wird bestimmt auch den über Wochen geschrieben haben und perfektioniert haben. Also ganz, ganz widerlich ist sehr, da ist auch überhaupt gar kein Gefühl oder so drin. Und da gibt es einen Satz und da steht drin, du musst zugeben, wir waren verdammt gute Schauspieler. Und dieser Satz, also wir haben in der Gruppe, ich gehe eben in eine Gruppe, in eine Selbsthilfegruppe und da haben wir am Anfang drüber gesprochen und da wurde ich auch gefragt, so, hättest du gerne auf diesen Brief verzichtet? So, und wir mussten drüber nachdenken, was hätte denn der Satz mit uns gemacht? Ja. Ich finde diesen Satz ganz schlimm, weil dieser Satz sagt in meinem Kopf, na du kleines Dummerchen, haben wir dich mal wieder richtig an der Nase rumgeführt und du hast es nicht gemerkt.
Ja. Ja. Boah, da steckt so viel drin in diesem Satz.
Ja.
So viel.
Und das ist wirklich widerlich,
Ja.
Und das sagt man nicht seinem Kind.
Nee. Und das, also ich meine, dieser Satz ist in sich schon einfach widerlich, finde ich, aber eben die Tragweite dessen, also das befeuert natürlich bei dir nur noch, ja scheiße, ich war einfach zu dumm. Und wenn ich nicht so dumm gewesen wäre, dann hätte ich es ja sehen müssen und dann hätte ich es ja verhindern können. Ja. Also das ist so widerlich, dass das auch noch,
Also das habe ich zum Glück nicht lange gehabt. Also in dem Krankenwagen habe ich gesagt, wie hätte ich es merken können und was hätte ich dagegen tun können. Und dann haben die zu mir gesagt, nichts. Sie hätten es nicht merken können und sie hätten nichts dagegen tun können. Und diese Schuldgefühle habe ich zum Glück nicht.
Nee, ich glaube sogar, dass bei dir ist das so, weißt du, die haben das auch noch zusammen gemacht. Die haben unter einer Decke gesteckt. Das heißt, die hatten sich gegenseitig als Komplizen, was das Geheimhalten ja noch viel leichter macht, würde ich denken, als, weißt du, als wenn jetzt nur einer von denen das so vor allen immer verheimlichen und verstecken muss. Nee, die konnten schön den ganzen Tag seit, wer weiß wie lange, Wochen, Monaten, Jahren, wie du ja sagst, geistert das schon in deren Kopf rum, konnten die sich da Tag ein, Tag aus mit beschäftigen und ja, was müssen wir jetzt noch machen und hier und da. Also nee, und da hast du ja als Außenstehender wirklich keine Chance und schon gar keine Schuld, natürlich nicht. Nee.
Ja, und es ist auch oft, weil viele sagen ja dann auch, es ist so mutig von den Suizidierenden. Und ich muss sagen, in dem Fall meiner Eltern, ich empfinde es als total feige. Also auch dieses, dass sie es miteinander gemacht haben. Das ist ja, wenn man etwas miteinander macht, ist es ja meistens auch noch mal ein bisschen einfacher, als wenn man alleine ist.
Ja, das stimmt. Boah. Das ist wirklich, da fehlen mir wirklich die Worte. Das ist so unvorstellbar.
Ja, und es hat auch wirklich ganz lange gebraucht, bis ich das verstehen konnte. Also es ist ja dann so eine Explosion, wenn man das erfährt und was jetzt los ist. Aber diese Druckwelle, die, finde ich, hat bei mir Wochen gebraucht, bis die wirklich angekommen ist und das Ausmaß irgendwie erkennbar war.
Ja, vor allem, es gab ja nur euch drei auch, weißt du, du hast ja auch keine Geschwister, mit denen du dich besprechen kannst. Es gab dann nicht noch ein verbleibendes Elternteil, sondern eben beide sind weg. Dann ist das Haus, die Wohnung, das ist alles weg, ist schon alles organisiert, zack, zack. Und ich meine, es war sicherlich nett gemeint von deinen Eltern, dass sie dir da keine Arbeit hinterlassen haben, dass du, oh Gott, ja, aber das, boah. Furchtbar. Ja, was, wie waren deine ersten Tage danach? Also, weil ich meine, okay, sie hatten sie auch noch ihre eigene Beerdigung organisiert?
Ja, aber daran habe ich mich nicht gehalten, weil ich wurde dann trotzig tatsächlich.
Bitte?
Weil, also auch in diesem Abschiedsbrief von meinem Papa war unten so ein Gutschein geklebt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als wir klein waren, gab es das immer in diesen Kinderheften, so ein Gutschein für eine gute Tat. Und dann hat man das irgendwie unterschrieben und den Eltern geschenkt.
Also.
Und den hat er hingeklebt und hat gesagt, er möchte den jetzt gerne einlösen, indem es eine ganz stille Beisetzung gibt, wo ich niemanden dazu einlade. Und sie hatten auch geschrieben, dass wir erst alle informieren dürfen, wenn sie beigesetzt sind. Und es darf niemand zu der Beisetzung kommen. Und wenn mein Mann und ich einen Termin haben, wäre es auch nicht schlimm, wenn wir auch nicht kommen würden.
Also, ja. Also, ich habe schon mal mit jemandem darüber gesprochen. Wenn es darum geht, den letzten Wunsch des Suizidenten zu erfüllen, wo ich wirklich ganz klar der Meinung bin, weil meine Mutter hat auch geschrieben, ja, ich würde eine anonyme Beisetzung vorschlagen, wo ich auch denke, Alter, wir sind die, die da bleiben. Wir sind die, die für den Rest unseres Lebens damit zurechtkommen müssen. Natürlich entscheiden wir Lebenden, wie jetzt weiter verfahren wird. Also gut, dass du dich da durchgesetzt hast und was anderes gemacht hast.
Also ich finde, es ist halt auch nochmal so eine totale emotionale Erpressung in so einer Situation. Und ich habe, also wie hätte ich denn meinen Tanten und Onkels in die Augen schauen sollen, sagen, ach übrigens, die sind seit 2 Wochen tot und wir haben sie jetzt beigesetzt. Das geht überhaupt nicht.
Nein, nee. Und das, also es ist ja schön und gut, dass die sich irgendwas wünschen, aber das interessiert wirklich keinen, weil ja, die sind ja sowieso weg und merken gar nicht mehr, ob da jetzt nun einer kommt oder nicht. Also ist, ja.
Ja. Ja, die nächsten Tage. Also ich bin dann aus dieser Situation, wir sind dann aus dem Schlafzimmer wieder raus, saßen in diesem Wohnzimmer und haben dann halt gewartet, dass die abgeholt werden. Und da hatte ich dann aber auf einmal so einen Fluchtinstinkt. Also dann habe ich zu den Polizisten gesagt, ja, muss ich jetzt warten, bis die jetzt da in ihre Tüte gesteckt werden und aus der Wohnung getragen werden? Das will ich eigentlich gar nicht sehen. Und dann haben die so überlegt, nee, also sollen wir dann das Licht ausmachen und die Tür zuziehen. Also das fand ich auch irgendwie ganz verrückt, wo ich dann nur gesagt habe, sie können auch noch feucht durchwischen, wenn sie irgendwie.
Das brauchte sie ja nicht, weil war ja alles schön sauber, ne?
Und dann sind wir nach Hause und dann kam irgendwie unsere Nachbarin, weil wir da so auf die Schnelle unseren Hund hingeschickt haben. Und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und aber auf dem Rückweg natürlich noch meine Prüfung für den nächsten Tag organisiert, weil so ich komme jetzt dann doch nicht morgen. Und da ging es noch einigermaßen. Also da ist man ja auch noch so unter Adrenalin und man denkt auch noch gar nicht an das, was jetzt passieren muss. Und dann bin ich ins Bett gegangen und in der Nacht um 3 bin ich dann aufgewacht und dann war es real.
Ja, hattest du in der Zeit jetzt schon mal den Brief gelesen?
Wir durften nicht. Also ich habe wir haben im Wohnzimmer nur einen handgeschriebenen Brief von meiner Mama gefunden. Das war so eine rausgerissene Seite. Ich denke, von dem wusste mein Papa wahrscheinlich gar nichts. Und da waren aber Gott sei Dank so ihre Emotionen drin. Also der ist ganz wichtig für mich. Und die anderen Briefe, von denen wussten wir noch nichts, weil das lag alles im Arbeitszimmer. Und da ist erst am nächsten Tag mein Mann rein. Und der hat dann, weil ich so, ist das komisch, so durchgeplant und es gibt keinen Abschiedsbrief.
Aber hattest du nicht gesagt, dass in dem Umschlag der dir zu?
Nee, das war nur so diese Handlungsanweisung, dass wir halt den Müll rausfahren müssen und die Nachbarin kommt erst in 2 Tagen zurück. Deswegen war das ja praktisch, dass sie es in der Zeit gemacht haben und solche, also das, da ging es nur um Handlungsanweisungen. Okay. Und dann in der Nacht bin ich aufgewacht und also das war ein Schmerz, den kann ich nicht in Worte fassen. Das ist nicht aushaltbar.
Ja.
Und so habe ich mich halt auch die nächsten Tage gefühlt. Also es ist einfach so ein Schmerz und ich war nicht in der Lage, mir zu überlegen, was ziehe ich heute an. Ich war nicht in der Lage, zu essen, zu trinken. Es war ganz toll. Meine Freunde kamen dann wirklich. Ein Freund hat sich extra freigenommen und eine Freundin kam immer nach der Arbeit und die haben dann wirklich immer, wenn ich den Mund aufgemacht habe, mir da irgendwas reingeschoben, weil ich überhaupt nicht in der Lage war.
Och Gott.
Und dann bin ich aber relativ schnell aufgewacht und habe gesagt, so, ich will das jetzt erledigt haben. Also wir machen jetzt die Beisetzung. Das soll jetzt rucki zucki. Ich will, dass die weg sind. Und wir lassen durch so ein Sozialkaufhaus hier bei uns in der Stadt die Wohnung auflösen. Ich will nichts haben. Ich will einfach nichts damit zu tun haben. Weg damit.
Ja.
Da kam dann so ein Aktionismus.
Ja.
Und ja, dann, ich meine, dann kam natürlich auch die Situation, ich musste ja die Leute informieren. Ich musste anrufen, die Geschwister, und sagen, ja, Mama und Papa haben sich das Leben genommen. Und da hat aber auch die Familie toll geholfen. Also wir haben auf jeder Seite genau eine Person angerufen und die haben sich dann untereinander ganz toll organisiert.
Gott sei Dank, weil es gab ja doch einige Geschwister, ne, auf beiden Seiten.
Genau. Und auch immer wieder dieses Gespräch zu führen. Also es war so schlimm dann auch, wenn man dann, ich habe bei Freunden angerufen von ihnen und dann, der war so verzweifelt und hat dann, nein, das stimmt nicht, gell? Und man ist ja selber so und fühlt das ja genauso. Also es war einfach auch ganz schlimm, das machen zu müssen.
Ja. Hat irgendjemand, also waren alle geschockt oder war irgendjemand nicht verwundert?
Es gab schon welche. Also, dass es nicht einfach war, war ihnen allen bewusst. Aber ich glaube, damit haben nicht zu viele gerechnet. Aber mein Papa hat sehr spät durch seine Ahnenforschung eine Cousine von sich kennengelernt. Und die waren sich sehr nah. Und die hat zu mir gesagt, dass das jetzt schon passiert.
Oh.
Also die hatte, glaube ich, schon das Gefühl, dass da irgendwie, und die sagt auch, dass er zum Schluss da sehr gejammert und sehr abgebaut hat. Und ich hatte mit ihr vorher nie Kontakt. Wir sind jetzt im ganz tollen Kontakt und das ist mir ganz wichtig, weil er mir gegenüber ja nie sagen konnte, ich bin stolz auf dich oder du hast was gut gemacht. Und das hat er aber alles ihr erzählt.
Och, wie schön.
Und das tut halt im Nachhinein auch ganz gut, dass er halt doch so empfunden hat.
Ja. Was hat deine Mutter in ihrem Brief geschrieben, wenn du das erzählen magst? Gibt es irgendeine Erklärung? Irgendwas, was dir das ein bisschen erleichtert?
Also sie hat das geschrieben eben, dass sie eben nicht bettlägerig, was totaler Quatsch ist, weil meine Mama war so aktiv, die hat jeden Tag Sport gemacht. Die ist aktiver als ich und beweglicher als ich gewesen. Also das ist keine Erklärung. Aber was sehr tröstlich ist, dass sie meine Gefühle vorhersagen konnte. Also sie hat geschrieben eben, dass es ihr so leid tut, dass sie mich so anlügen musste. Und sie hat leider dieses furchtbare Wort benutzt, dass ihr Freitod schon so lange, es war nicht frei, nein, schon so lange geplant war. Und dann hat sie aber geschrieben, dass dass sie hofft, dass ich nicht zu wütend über die ganze Sache hinwegkomme. Also sie wusste, es war ja mein erstes Gefühl, die Wut.
Ja.
Und das wusste sie. Und natürlich dann, wie gern sie mich gehabt hat und wie wichtig ich ihr war und dass ich ihr ganzes Glück war. Und das ist halt sehr, sehr tröstend. Aber so praktisch, wie sie auch wieder war, hat sie auch gleich geschrieben, also wenn du dann die Wohnung ausmistest, denk doch mal an den und den, weil die könnten das vielleicht gebrauchen.
Tja, gab's bei mir auch. Ja, verrückt. Wenn die, Gott. Ja, wie so eine Einkaufsliste, ne?
Ja,
die
und
so abgearbeitet.
Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich wäre überhaupt nicht in der Lage dazu gewesen, dann zu sagen, was möchtest du denn? Und ich fand, das musste für mich weg. Ich bin mit einem Freund, bin ich in die Wohnung, der da jetzt nicht emotional so mit beschäftigt war. Und der hat mit mir jeden Schrank aufgemacht und hat gesagt, willst du da was haben? Und wir haben insgesamt vielleicht 5, 6 Kisten mitgenommen. Und der Rest musste weg. Ich hätte es auch nicht ausgehalten, wenn jetzt, was weiß ich, bei Freunden oder einem Onkel oder irgendwas der Stuhl oder die Töpfe oder sonst was gewesen wäre. Das könnte ich nicht aushalten.
Okay. Ja, das ist bei mir anders. Also bei uns war es so, ich habe ihre ganze Kleidung, die hatte einen riesen Kleiderschrank voll, das habe ich alles gespendet, die Sachen, habe einen Pullover von ihr behalten und das bedauere ich sehr, 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 dass ich da nicht mehr behalten habe. Aber ich war gar nicht, ich habe das alles alleine gemacht. Also mein Vater war zu gar nichts in der Lage, mein Bruder wohnte zu weit weg. Das heißt, ich habe das alles alleine gemacht und dann haben wir irgendwann ihre Wohnung leergeräumt, da haben wir viel von verkauft oder entrümpelt und einige Sachen sind aber in meinem Elternhaus, was es tatsächlich bis heute noch gibt, in meinem alten Kinderzimmer stehen diese ganzen Sachen und immer wenn ich da bin, was nur sehr selten ist, gehe ich aber immer in dieses Zimmer und finde es ehrlich gesagt total schön und ich wünschte mir immer, ich hätte irgendwie doch längere Zeit noch in ihrer Wohnung verbracht und hätte noch mehr zurückbehalten. Mir bedeutet das irgendwie ganz viel. Also das ist so dieser letzte Anknüpfungspunkt irgendwie, finde ich. Deswegen bedauere ich das immer.
Also ich habe so
in der Situation, aber in der Situation, nee. Da kann man da auch gar nicht drüber nachdenken. Man weiß ja auch nicht, wie fühlt man sich dann eigentlich in 10 Jahren ja. oder so. Ist es einem dann plötzlich wichtig? Aber jetzt freue ich mich ehrlich gesagt über jeden Gegenstand, den ich von ihr noch besitze.
Das merke ich jetzt. Also ich habe jetzt nach fast 2 Jahren diese Kisten auspacken können. Das war mir vorher nicht möglich. Vor allem, ich habe ja gesagt, die Mama roch immer so nach ihrem Aromatik-Elixier. Und immer wenn ich diese Kiste aufgemacht habe, kam meine Mama aus der Kiste. Und das konnte ich am Anfang nicht aushalten. Und jetzt habe ich mir ein neues Arbeitszimmer eingerichtet und habe die letzten Wochen die Sachen ausgepackt. Und jetzt ist es schön, weil jetzt riecht es hier so ein bisschen nach ihr. Und das ist angenehm und sie begleitet mich. Und jetzt ist es auch in Ordnung.
Ja, eben. Und irgendwann eines Tages wird der Punkt auch kommen, wo du bedauern wirst, dass es eben nicht mehr nach ihr riecht. Da vermisst man das dann. Und ich bin jetzt so weit danach, dass ich mich immer frage, würde ich ihren Geruch eigentlich noch wiedererkennen? Ich meine, natürlich würde man das, aber so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der war. Und ja, also es verändert sich halt so im Lauf der Jahre.
Mhm. Ja.
Mhm. Ja, okay, also du hast dich über den Beerdigungswunsch hinweggesetzt und dann kamen aber alle zur Beerdigung.
Ja, also der engste Familienrahmen. Ja. Ihre Geschwister waren da, ja. Neffen und Nichten waren da, Freunde waren da. Es waren auch Freundinnen von mir da, die gesagt haben, wir wollen dich unbedingt stützen Schön. An diesem Tag. Ja. Und sie waren nicht mehr in der Kirche und hatten sich ja diesen Baum in dem Wald ausgesucht und also wenn man das so sagen kann, war es auch wirklich schön. Wir haben die da ausgesucht, wo ich weiß, dass ihnen das was bedeutet. Und es gab auch so eine Festplatte im Computer und da gab es auch einen Unterordner Beerdigung. Und da stand zwar, wir wollen keine, aber wenn, dann hätten wir diese Lieder gut gefunden.
Okay, also wirklich an alles gedacht. Okay, wenn ja, dann ja.
Meine Mama kommt aus einer sehr musikalischen Familie und ihr ältester Bruder, das war immer so, hat immer die Gitarre dabei gehabt und man hat immer gesungen und dann habe ich gefragt, ob er sich das vorstellen kann und dann haben wir da halt zusammen gesungen und ja, standen zusammen und das ja, war sehr schön, das war sehr würdevoll auch in diesem Wald, standen erst die 2 Urnen, das ist natürlich schon krass, wenn dann da auch 2 stehen und die Försterin, also es war wieder so, ich habe gesagt, ich trage die unter keinen Umständen. Und dann kam die Försterin, hat gesagt, aber möchten Sie es nicht versuchen? Und ich bin in Ihrer Nähe und wenn es nicht mehr geht, dann gucken Sie mich nur einmal an und dann komme ich. Und dann habe ich die Mama getragen und mein Mann, mein Papa. Und das war auch wichtig. Also das war wirklich für uns, war sehr schmerzvoll, aber es war sehr wichtig.
Ja, das denke ich auch. Und ich will noch mal das kommentieren, dass du gesagt hast, dass deine Freundinnen da waren. Weil ich weiß, dass oft Menschen überlegen, okay, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Eltern von einem Freund oder einer Freundin gestorben sind und man so denkt, ja gut, ich hatte aber ja zu den Eltern gar keinen Kontakt, demzufolge habe ich ja auf der Beerdigung nichts verloren. Doch, ich finde das so schön, wenn man eben als Unterstützung für seinen Freund oder seine Freundin dann dahin geht. Und ich weiß, dass das, also mir hat das damals die Welt bedeutet, dass meine ganzen Freunde dahin gekommen sind, um für mich da zu sein. Ne? Und seitdem mache ich das auch immer, weil auch wenn man sich irgendwie blöd vorkommt, wenn man den Verstorbenen ja gar nicht kannte, aber ich finde das eine total schöne Sache. Hast du ja offensichtlich auch so empfunden. Ne?
Total. Ich meine, die nehmen sich ja auch einen Tag Urlaub dann für einen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und sind da und es ging ja auch einfach darum, so ich hatte eine Hand, wo ich mich festhalten konnte und meine eine Freundin, die ist auch immer so fürsorglich, die hatte auch wieder die Cola-Flasche dabei, weil ich natürlich wieder ganz blass geworden bin und hat mir immer Schokolade zwischendrin in den Mund geschoben, weil ich meine, da macht der Kreislauf ja alles mit einem in so einer Situation. Und einfach, dass sie da dabei waren, das bedeutet mir wahnsinnig viel.
Ja. Das verstehe ich total. Also im Prinzip ist es wie die Brautjungfer, die ja für einen am Hochzeitstag da ist und einem die Taschentücher reicht und ich weiß nicht was alles. Ja, ist das für eine Beerdigung genau das Gleiche. Ne? Ja. Also man braucht einfach so eine Unterstützung. Mhm. Wie war es denn für deinen Mann? Also konntest du irgendwie seine Unterstützung oder Hilfe annehmen? Oder ich meine, das war für den ja bestimmt auch nicht leicht. Ne?
Also der war wirklich sensationell. Das kann ich nur sagen. Ich sage das so oft, ich bin so dankbar, dass ich nicht die war, die diesen Brief aufmachen musste zu Hause. Okay. Und also da stand ja auch drin, egal wer ihn aufmacht, ruf den anderen nicht an in der Arbeit, es ist eh erledigt. Aber natürlich macht man das. Aber ich hatte es ja schon so ein bisschen gedämpft dadurch, dass ich es von ihm erfahren habe, als wenn ich selber diesen Umschlag aufgemacht hätte. Und es tut mir aber auf der anderen Seite total leid, dass er das durchleben musste und mir diese Botschaft überbringen musste. Und der war wirklich ganz, ganz toll, weil er mir so viel abgenommen hat. Also in dieser ganzen Abwicklung war ich überhaupt nicht in der Lage. Und seine große Schwester mit Mann kam dann eben auch für 3 Tage zu uns und hat ihn da unterstützt, dass das irgendwie geregelt werden muss. Und für seine Emotionen ist halt auch so wenig Platz geblieben. Er sagt jetzt im Nachhinein immer, er fühlt sich von seinen Schwiegereltern einfach total verarscht. Und für ihn war, glaubt, das Schlimmste, wenn ich wieder so geweint habe. Und er diesen Schmerz von mir gespürt hat, weil er nicht wollte, dass ich diesen Schmerz aushalten muss.
Ja, das ist schrecklich, wenn man gar nichts tun kann als Außenstehender. Aber was, ich meine, deine Freunde und dein Umfeld hat ja scheinbar sehr viel richtig gemacht, wie es sich anhört, ne?
Ja.
Was war davon, was, um es nochmal zusammenzufassen, für Menschen, die verunsichert sind und nicht wissen, was sollen sie in so einer Situation tun, was war am besten, was hat dir am besten getan?
Ja, dieses einfach kommen, also nicht melde dich, wenn du Hilfe brauchst. Das sagen ja auch ganz viele. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, würden wir nie tun. Also ich,
niemals.
Ich würde nie anrufen und sagen, es geht mir jetzt nicht gut, ich brauche dich. Und es war so toll, die Leute, die gesagt haben, ich habe mir jetzt freigenommen, ich hol dich morgen. Oder nach der Arbeit bin ich da, überleg dir, was wir machen. Das hilft. Und auch Fragen und nicht schweigen. Also das bitte, jeder soll sich trauen, seine Fragen auch zu stellen. Ich glaube, wir sagen auch, wo unsere Grenzen sind. Aber wenn wir nicht gefragt werden und man schweigt, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann.
Und dafür bin ich auch tatsächlich das schlechteste Beispiel, also was beide Sachen angeht, denn ich bin am Anfang natürlich von meinen Freunden gefragt, was du sagst, dieses, du, ich bin immer da, wenn du mich brauchst, ne? Und ich niemals bin ich auf die Idee gekommen, um Hilfe zu bitten, niemals. So, das heißt, es haben immer alle gedacht, jo, die kommt da offensichtlich ganz gut mit zurecht, ne? Und ich meine, ich habe ja, wann gab es den Podcast dann? 18 Jahre später. Und da haben sich meine Freunde natürlich meine Geschichte angehört und die waren alle völlig entsetzt, dass es mir wirklich so ging, wie es mir ging. Weil ich habe immer nur gesagt, ja, ich melde mich dann schon. Hätte ich halt niemals gemacht. Und es hat auch von denen, ja, keine Ahnung, also ich war sicherlich, ich habe es halt falsch vermittelt, aber eben aus diesem Gefühl, das ist ja keine Scham, aber du willst ja auch niemandem zur Last fallen und du willst ja niemandem das auf die Festplatte schieben, deine Verzweiflung und deinen Schmerz und alles. Und deswegen haben jahrelang alle immer gedacht, ja, das ist schon irgendwie in Ordnung.
Ja, und es ist ja wirklich, glaube ich, auch so, dass wir uns immer so genau überlegen, was wir denn den anderen zumuten können und was sie denn aushalten können. Aber wir sind ja auch nicht gefragt worden, ob wir diese Situation aushalten können.
Das stimmt, aber wir wissen ja jetzt, wie unaushaltbar das eigentlich ist und deswegen aus der Motivation heraus würden wir das ja niemals jemand anders so ungefragt dann auf die Festplatte schieben. Ne?
Ja.
Und ich meine, die sind ja noch nicht mal jetzt familiär irgendwie dann betroffen. Also die müssen sich ja das ja nur aus unserem Mund, was uns passiert ist, anhören und das mag man ihnen schon nicht zumuten. Ne?
Aber ich hatte am Anfang so ganz arg das Bedürfnis, das irgendwie zu sagen, weil ich so das Gefühl hatte, das gehört zu mir dazu. Ich weiß nicht, ob du das kennst. ist. Also so, ich habe mich bei jemandem vorgestellt und am liebsten hätte ich gesagt, mein Name ist Claudia, ich bin 51 Jahre und meine Eltern haben sich suizidiert, weil das einfach so dazugehört. Und das hat wirklich Monate gedauert, dass ich mich nicht mehr darüber definiere.
Ja, aber ich finde dennoch, also ich habe es irgendwann mal so beschrieben, als wäre es, dass wir ab dieser Sekunde, wo das passiert ist, haben wir ein amputiertes Bein, tragen eine Prothese, haben aber dieses Bein oder diese Prothese verdeckt mit einer Hose. Und deswegen kann man nicht mehr richtig laufen und die Leute wundern sich, beziehungsweise, oder nee, noch nicht mal, die wundern sich und die denken, so ist es alles in Ordnung. Dann geht es irgendwann darum, dass von einem erwartet wird, dass man schnell läuft und man kann es aber ja wegen der Prothese nicht und deswegen ist es ja total wohltuend, wenn man diese Scheißprothese endlich zeigen kann und endlich darüber reden kann und endlich den Leuten vermitteln kann, warum ich nicht mehr schnell laufen kann. Und das kann ja nur funktionieren, eben wenn man drauf angesprochen wird, wenn man darüber reden kann. Weil ja, wir definieren uns vielleicht nicht darüber, aber dennoch hat das ja so viel mit uns gemacht, in erster Linie natürlich im negativen Sinn, dass wir, dass das schon zu uns gehört jetzt. Und das erklärt einiges.
Ja.
Und deswegen muss darüber, deswegen muss das nahe Umfeld, also zumindest die Leute, denen wir wichtig sind oder mit denen wir eben viel zu tun haben, und wenn es nur ist, dass dann neue Beziehungen, die man eingeht oder so, das ist ein ganz wichtiger Faktor, finde ich, der uns ja ausmacht in tausend verschiedene Richtungen. Und deswegen, ja, finde ich es einfach total wichtig.
Ja, man verändert sich ja auch so sehr dadurch. Also ich kann von mir sagen, ich habe mich sehr verändert danach.
Ja, inwiefern? Ich hätte die Frage erst später gestellt. Inwiefern?
Also ich bin ja auch irgendwie so unfreiwillig in so eine Selbstfindungsphase geworfen worden. Also jetzt war ich praktisch die nächste Generation. Meine Eltern waren auf einmal nicht mehr da. Und man wird, auch wenn ich 50 war, wird man ja so auf einmal erwachsen. Gell? Die Eltern sind nicht mehr da.
Genau.
Das finde ich ganz arg und ich habe so das Gefühl, dass ich die ersten Monate, jetzt wird es langsam besser, auch Nähe nicht mehr so zulassen konnte. Also ich war immer jemand, der sehr so touchy war und mochte immer alle nah um mich rum, aber mit dem Tod meiner Eltern oder dem Suizid meiner Eltern ist ja auch mein Urvertrauen so getötet worden. Ja. Und wenn man jemanden vertraut, dann ja seinen Eltern. Und das habe ich wirklich gemerkt, dass es mir sehr schwer fällt, wieder zu vertrauen und Nähe zuzulassen. Ja. So dachte ich, so bin ich jetzt so eine Eisprinzessin geworden. Das bin ich vom Typ eigentlich gar nicht. Aber man ist auch kritischer mit Situationen. Ich glaube, man lässt sich nicht mehr so auf alles ein, was vielleicht nicht gut sein könnte. Man ist sorgsamer mit sich auch.
Ja. Aber klar, ich meine, bei dir ist dieses Urvertrauen jetzt doppelt enttäuscht worden oder hintergangen worden, ne? Weißt du, in meinem Fall, ja, da war es nur in Anführungszeichen meine Mutter, die mich hintergangen hat und im Stich gelassen hat, gefühlt. Aber bei dir sind es ja auch noch beide. Ja. Es ist wirklich so unvorstellbar. Ja, absolute Wahnsinn.
Und ich sag das auch immer so brutal. Also sie haben mich einfach allein gelassen. So, sie haben sich einfach verpisst. Und es war egal, dass ich... War es nicht, sie konnten wahrscheinlich nicht daran denken, aber so empfindet man es. Es war ihnen egal, dass ich alleine übrig bleibe.
Ja, ja, das finde ich schon auch. Das ist vor allem, ich meine, wie denkst du darüber? Denkst du, dass beide oder sagen wir mal, dass diesem Suizid eine bei beiden eine psychische Erkrankung zugrunde lag? Oder denkst du, es war wirklich eine Bilanz, also eine Entscheidung, ein Bilanzsuizid? Oder ein Suizid aus Angst, was noch kommen könnte?
Ich glaube, es ist eine Mischung von allem. Also meine Mama hat das letzte Jahr so ein bisschen Tagebuch geschrieben. Da hat sie mal geschrieben, was haben sie unternommen, was gab es zum Essen, wie war das Wetter. Und ab März kam dann eben dieser immer wieder so Sätze, wir haben jetzt entschieden, dass es der 1. Mai wird. Vorher war geplant der 1. Juli, der Geburtstag meines Vaters. Dann wären sie wenigstens an meinem 50. Geburtstag noch da gewesen. Ja. Und da kamen dann auch immer so Dinge wie, also sie konnte einfach nicht mehr. Sie war erschöpft, also sie war lebensmüde. Und ihr Wunsch war nach Ruhe und Sonnenschein und einfach Ruhe.
Okay, das hört sich ja wirklich dann nach einer Erkrankung an. Ne?
Ja, und ja, wie das irgendwie miteinander, was sie da gesprochen haben, das wird natürlich für immer ein Rätsel bleiben. Gell? Diese Gespräche, da würde ich alles dafür geben, dass ich weiß, was die da miteinander ausgemacht haben. Auch also an dem Morgen, was sagt man sich denn an so einem Morgen, wenn man aufsteht und wenn man sich dann gemeinsam ins Bett legt, was sagt man sich denn zum Abschied?
Ja, ne? Man geht das immer wieder und immer wieder durch und immer wieder und man wird es nie wissen und es macht einen verrückt einfach, ne?
Ja, das finde ich tatsächlich so. Haben Sie noch mal gezweifelt oder waren Sie sich da wirklich gut? Und auch diese Situation, dass sich dann jeder diese Spritzen setzt und spricht man dann noch miteinander? Und das ist natürlich so ein Karussell im Kopf, das für immer bleiben wird.
Ja, vor allem, wenn du sagst, dass dieser Brief, den deine Mutter hinterlassen hat, dass dein Vater da wahrscheinlich gar nichts von wusste, vermutlich, dann muss das ja irgendwie nicht zeitgleich geschehen. Also das wirft ja auch nochmal Fragen auf, finde ich.
Ja, oder es kann ja sein, dass er schon auf dem Weg ins Schlafzimmer war Ja, oder das weiß man auch nicht, dadurch, dass mein Papa ja so gelitten hat, das habe ich mir auch lange überlegt, ist er nochmal aufgewacht vielleicht, gell, und musste nochmal nachlegen oder, also man weiß es ja nicht, was passiert ist. Und dadurch, dass ja da weit über 24 Stunden dazwischen war, konnte man auch nicht mehr genau feststellen, wie lange die tot waren.
Ah. Okay, das heißt, Sie hatten es an diesem 1. Mai gemacht.
Genau, Sie haben es am 1. Mai in der Früh gemacht und hatten das dann eben so eingeplant, dass wir Sie dann erst am 2. Mai ab mittags finden, weil Ihre Methode, das hatten Sie sich so ausgerechnet, halt höchstens 24 Stunden braucht.
Boah, das ist echt alles perfide. Und dann mussten Sie aber ja, was war der 1. Mai für einen Wochentag?
Montag.
Okay, das heißt, dann war ja der Sonntag noch dazwischen. Das heißt, Sie müssen ja schon spätestens am Samstag den Brief an dich abgeschickt haben.
Genau, da war auch der Beleg, lag auf dem Arbeitszimmer mit dem Datum. Den haben Sie am Samstag eingeworfen. Und das ist ja auch so, was ist denn, wenn man sich dann in den 3 Tagen vielleicht noch überlegt, ah nee, doch nicht, aber es geht ja nicht, weil der Brief ist schon unterwegs.
Ja, das oder... Stell dir vor, dieser Brief wäre verloren gegangen oder wäre erst eine Woche später angekommen. Gut, dann wärst du vielleicht stutzig geworden, weil du sagst ja, du hast relativ regelmäßig und häufig mit deiner Mutter telefoniert.
Ja.
Aber das hätte ja auch, das hätte ja auch alles nicht aufgehen können, dieser Plan. Und dann wärst du da reinmarschiert. Ach so, du hast ja keinen Schlüssel, aber trotzdem, oh Gott, ja.
Ja, und Ihr Plan war dann eben auch, aber das hatten wir ja nicht weiter gelesen, dass wir eben nicht die 110 anrufen, sondern dass wir reingehen, dass wir dann praktisch das Zeug beseitigen, den Hausarzt anrufen und der dann den natürlichen Tod bestätigt.
Okay.
Also totaler Schwachsinn.
Natürlich ein Tod, weil sie jetzt nicht wollten, dass irgendjemand erkennt, dass es ein Suizid war oder was?
Keine Ahnung, da ist das nicht so viel Ärger und Kosten und was weiß ich, ja. Also es ist ja total unrealistisch, natürlich muss man die 110 anrufen, das geht nicht anders. Naja.
Ja, und hast du dir dann relativ zügig, also ich meine, oder überhaupt, hast du eine Weile erstmal nicht gearbeitet oder wann hast du wieder gearbeitet? Hast du dir dann irgendwann Hilfe gesucht? Wie ging es für dich weiter?
Also ich war tatsächlich, also dadurch, dass ich Lehrerin bin und natürlich dann im täglichen Kontakt mit den Kids bin, bin ich 4 Wochen zu Hause geblieben, weil ich glaube, das wäre nicht gegangen. Also wenn die mich angesprochen hätten, also ich war auch so unkontrollierbar, wann heul ich nicht. Ich finde, wenn die Zeit fortschreitet, dann hat man das bisschen besser im Griff, aber am Anfang halt überhaupt gar nicht. Und ich war auch einfach körperlich und alles total raus. Also ich habe auch total mit Symptomen reagiert, Körperschmerzen und allem Möglichen. Also mein Körper und meine Seele haben richtig gearbeitet. Und dann bin ich 4 Wochen zu Hause geblieben und dann kamen die Pfingstferien, dann waren es insgesamt 6 Wochen. Und am letzten Tag in den Pfingstferien bin ich eben 50 geworden. Und dann habe ich gesagt, das ist ein schöner Anlass, wieder arbeiten zu gehen, weil dann komme ich zu meinem Geburtstag und nicht deine Eltern haben.
Ja.
Und das war ein ganz guter Entschluss. Und in diesen 2 Wochen Ferien waren wir an meiner geliebten Nordsee, weil diese geplante New York-Reise war für mich nicht möglich. Also es war unvorstellbar, zu dem Zeitpunkt dahin zu fliegen.
Ja.
Und da konnte ich viel Kraft tanken und da habe ich dann auch so ein bisschen geplant, wie geht's denn weiter, weil ich halt auch einfach so in dieser Sorge war. Ich hatte dir auch geschrieben, ich war ein paar Jahre vorher an Krebs erkrankt und war auch so in Sorge, dass ich wieder krank werde durch die Sorge. So, was passiert denn, was tun sie mir denn da noch an und wollte mich so gut schützen, wie ich kann. Und habe da meine Fühler ein bisschen ausgestreckt und irgendwie durch eine Bekannte sind wir an so eine Trauerpsychologin geraten. Da hat mein Mann dann angerufen und gesagt, ja, beide Eltern. Und das war so schlimm, weil die gesagt hat, sie müssen ihre Frau jetzt ins BKH einliefern lassen.
Oh Gott.
Und das war so, nein. Also und es ist ja total kontraproduktiv, gell? Was soll ich denn da und meine Gefühle mit Medikamenten irgendwie stilllegen?
Ja.
Und dann eben von der Krisenintervention habe ich die Adresse von Argus bekommen und habe mich da dann auch gemeldet und bin tatsächlich dann bereits im Juni das erste Mal dorthin gegangen. Und ich kannte auch noch von der Vorgeschichte eine Therapeutin, die ich dann einfach angeschrieben habe, das ist passiert, du kennst mich, darf ich kommen? Und mit der habe ich dann, ja, so im 2-Monats-Takt haben wir uns getroffen und dann einfach auch einzeln noch mal ein bisschen gearbeitet.
Ja. Und die Selbsthilfegruppe, da gehst du jetzt noch hin?
Da gehe ich immer noch hin, genau.
Ja, das heißt, das hilft dir und tut dir gut, das ist schön.
Also das ist für mich wirklich so ein wahnsinniges Geschenk, weil ich mich da halt so verstanden fühle.
Ja.
Und da darf ich halt erzählen und ich darf es 100-mal erzählen. Und das darf ich halt im Alltag, darf ich das nicht mehr, gell? Weil viele es auch nicht mehr hören wollen. Und ich bin dort einfach verstanden und man begegnet sich so im Herzen dort und das tut mir sehr gut.
Ja, schön. Ja, ich finde auch immer, der Kontakt zu anderen Betroffenen ist wirklich, ja eben, es ist egal, wovon man betroffen ist, andere, auch davon Betroffene, verstehen einen einfach am besten. Ne?
Ja. Ja, und ich hatte tatsächlich am Anfang auch so ein Schamgefühl, also ich saß in der Wohnung und habe dann gedacht, so und jetzt musst du rausgehen und der Welt sagen, dass deine Eltern sich suizidiert haben und habe mich da selber so ein bisschen stigmatisiert und.
Ach, aber was glaubst du, warum?
Weiß ich nicht. Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen so erzogen worden. Also es war schon immer so, also nach außen haben meine Eltern auch immer ein wundervolles Leben geführt. Ich denke, dass vielen das nicht bewusst war, was so hinter den Mauern los war. Und dadurch kam das vielleicht dann auch. Und das ist halt auch das Schöne, dann, wenn man mit anderen Betroffenen spricht, man ist eben nicht allein.
Ja. Mhm. Ja, und wie geht es dir heute?
Ach, eigentlich ganz gut. Es geht weiter. Das, was man sich vorher nicht vorstellen kann. Es geht weiter. Es geht anders weiter. Es geht wieder schön auch weiter und es ist, ich konnte für mich so ein bisschen diesen Raum eingrenzen, den ich ihnen gebe. Also ich hatte so das Gefühl, durch ihren Tod haben die sich wahnsinnig viel Platz in meinem Leben genommen und das konnte ich gar nicht steuern. Da hatte ich überhaupt keinen Einfluss drauf und jetzt kann ich das wieder ein bisschen beeinflussen. Hier habt ihr Platz, das ist in Ordnung und da nicht. Und natürlich gibt es unzählig viele Momente, wo sie wahnsinnig fehlen und wo man traurig ist und wo man wieder drüber nachdenkt. Und gerade dieses Thema Suizid, das wird mich immer beschäftigen. Und aber es geht weiter.
Aber was beschäftigt oder belastet dich bis heute am meisten an diesem ganzen Suizid? Kannst du das, das kann man wahrscheinlich gar nicht so ausmachen, ne? Aber hast du immer noch überwiegend diese Wut?
Total.
Ja.
Verstehe. Also wirklich total. Und die wird mir auch bleiben. Also es gibt ja dann immer so diese schlauen Ratschläge, wenn sie dann immer sagen, ja, du musst ihnen irgendwann verzeihen. Und nein, muss ich nicht. Es sind meine Eltern. Es ist nicht meine Rolle, dass ich ihnen verzeihen muss. Mhm. Und also es ist, ich habe auch dieses schöne Buch gelesen, Die Wut, die bleibt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Und von der Mareike Fallwickel. Und da geht es auch um eine Mutter, die sich suizidiert. Und das ist tatsächlich wirklich so dieses, die Wut, die bleibt. Das ist mein Hauptgefühl. Ich bin einfach so unglaublich wütend.
Ja, das verstehe ich. Aber wo bleibst du mit deiner Wut?
Also das Gute an Wut ist ja, dass man die auch in schöne Energie umwandeln kann. Eigentlich ist das ja sehr dynamisch. Und ja, ich versuche die halt wirklich in gute Dinge, ja, in meine Energie umzuwandeln und mach viel.
Aber hast du das nicht auch manchmal, dass man so, ich habe zwischendurch immer so den Wut dann so auf die ganze Welt. Also ich bin so, meine Zündschnur ist so kurz geworden, seitdem ich immer denke, ich weiß ich auch nicht. Also ich glaube, ich bin grundsätzlich wütender als früher, so insgesamt. Aber ja, ist ja gut, wenn du das so tunneln kannst.
Das stimmt, aber das war eher so am Anfang. Also ganz extrem, dann nach 2 Wochen war ich das erste Mal beim Einkaufen und dann haben sich die Leute aufgeregt, dass nur eine Kasse auf ist. Und da kommt dann auch so eine Wut, wenn man sich dann überlegt, okay, das ist dein Problem.
Das ist dein Problem, ja, genau. Ja.
Aber meistens gelingt es, dass sie sich gut umwandeln lässt. Ich lese wahnsinnig viel. Das war so das große Hobby auch von meiner Mama. Wir haben uns viel über Bücher ausgetauscht und da kommt viel Energie und Wut und alles rein und ja.
Gehst du ab und zu zum Friedhof?
Es wird weniger. Also es ist tatsächlich, dieser Wald ist weit weg von uns, da fahren wir fast 1 Stunde mit dem Auto und für mich ist das so komisch, wenn ich an diesem Baum stehe und da ist ja, also da hängt ein Schild, aber es ist ja, genau, kein richtiges Grab.
Eben, genau.
Und man darf dort nichts ablegen. Und dann stehe ich halt und glotz da auf diese Erde. Und ich habe andere Orte, wo sie mir nah sind. Sie sind so gerne im Botanischen Garten gegangen oder ja, andere Orte, wo sie mir einfach nah sind. Ich finde, da braucht man nicht das, wo halt die Reste sind.
Nee, das stimmt. Träumst du von ihnen?
Ja, und zwar sehr negativ. Also ich arbeite meine Kindheit tatsächlich durch Träume auf. Es hat lang gedauert und der erste Traum kam tatsächlich nach diesem Buch, Die Wut, die bleibt. Und es war ganz spannend, weil ich das später auch mit der Therapeutin besprochen habe. Mein ganzes Unterbewusstsein hat sich gemeldet. Also wir saßen im Auto, sie saßen vorne und ich hinten. Das ist ja auch so typisch, sie haben wieder den Weg vorgegeben und haben gesagt,
eine Steuer in der Hand. Ja, genau.
Sie sind jetzt wieder da. Also, ja, wo wart ihr denn? Ja, wir waren ein halbes Jahr im Schwarzwald. Okay. Und ja, aber ihr lag doch da. Ja, es war mit allen abgesprochen. Aber ihr habt mich doch schreien hören und weinen hören. Ja, und? Und dann war ja dieser Unfall, den ich erzählt hatte, der kurz vorher war. Und wir mussten diesen Gerichtsprozess praktisch zu Ende führen. Und dann hat mein Papa gefragt, und war jetzt dieser Gerichtsprozess? Ja. Ja, und? Ja, es ist ein Vergleich geworden. Und dann hat er gesagt, ich wusste, dass ich euch nichts machen lassen kann. Und dann bin ich da tatsächlich auf meinem Rücksitz aufgestanden und habe gesagt, und jetzt verpisst ihr euch ganz schnell wieder dahin zurück, wo ihr herkommt. Und danach ging es mir aber besser.
Ja, glaube ich.
Weil ich endlich mal das letzte Wort haben konnte. Und so erscheinen sie immer wieder mal im Traum, aber es ist meistens immer so eine Aufarbeitung von irgendetwas.
Gibt es irgendwelche Zeichen, die du empfängst?
Ja. Es ist ja mal so ein bisschen spooky, gell?
Ja, aber ich finde es immer super spannend, wer was bekommt.
Also am Anfang, wo ich so erschöpft war, habe ich immer mittags auf der Couch im Wohnzimmer geschlafen und wenn ich aufgewacht bin, das ist direkt so bei uns am Balkon, ist immer ein Schatten weggehuscht. Und da war ich mir ganz sicher, es war die Mama, die aufgepasst hat, ob ich gut schlafen kann. Und wenn mein Mann geschäftlich unterwegs ist, habe ich immer das Gefühl, der Papa steht im Gang und guckt. Es ist in Ordnung. Und das Verrückteste war, weil ich also am Anfang ja so ganz arg mit meinem Papa gehadert habe. Also es hat lange gedauert, bis ich die Trauer zulassen konnte und das gut verarbeiten konnte. Und da waren wir wieder auf unserer geliebten Nordseeinsel und ich bin allein vorgegangen zu den Seehunden. Mein Mann stand oben mit dem Hund und ich gehe zurück und aus dem Nichts taucht neben mir ein Seehund auf und guckt mir ganz tief in die Augen. Und ist dann aber wieder abgetaucht und der ist nirgendwo wieder aufgetaucht. Und dann kam ich heulend nach oben und mein Mann hat nur gesagt, es war dein Papa, gell? Und das, ja, man fühlt es so in diesem Moment.
Ja. Ja, ist verrückt. Und jeder Außenstehende, der sagen würde, ja, meine Güte, der ist halt der Seehund da zufällig aufgetaucht. Nee, nee, man weiß das, ne? Man fühlt das.
Ja, total. Ja. Also diese Energie, ich denke ja auch immer, diese Energie, die bleibt ja irgendwo, die kann sich ja nicht auflösen. Mhm.
Ja, ach, total schön. Ja, und das wird bestimmt die nächsten Jahre auch noch so weitergehen. Manche sind ja ganz traurig, wo der Tod noch nicht so lange her ist. Nee, ich bekomme keine Zeit. Ich meine, wir wissen ja auch gar nicht, ob das Zeichen sind. Wir interpretieren sie halt als solche. Aber bei manchen dauert es ein paar Jahre und dann fängt es irgendwann an. Ich glaube, bei mir hat es auch Jahre gedauert. Beziehungsweise bis ich sie dann tatsächlich mal bewusst wahrgenommen habe überhaupt. Vielleicht hat sie vorher auch schon gegeben, da habe ich es halt nur nicht gerafft. Das kann natürlich auch sein.
Ja, vielleicht mag man es am Anfang auch gar nicht so zulassen, oder?
Ja, nee, es ist ja auch nicht logisch so, ne? Ja. Also es ist ja auch nicht erklärbar, es ist nicht realistisch, also ne, ist nicht fundiert so. Aber egal, also inzwischen freue ich mich immer drüber.
Ja, es war schön, das finde ich auch.
Ja, ich glaube, das krasseste Zeichen, was ich in letzter Zeit bekomme, ich habe es in irgendeiner Folge schon mal erzählt, da habe ich mich in so einer verzweifelten Situation befunden und habe so draußen, da war es schon dunkel, auf der Terrasse gesessen und habe so in den Sternenhimmel geguckt und habe so zu mir selber oder in den Himmel mehr oder weniger wortlos gesagt, ey, bitte gib mir irgendein Zeichen, dass alles gut wird. Und in dem Moment kam eine Sternschnuppe. Es war unglaublich und ich hatte so dieses völlig unmissverständliche Gefühl, ja, es wird alles gut. Ja. Das fand ich so verrückt, weil ich wirklich in dem Moment diese Frage gestellt habe oder diese Bitte da nach oben gesendet habe und da kam diese riesige Sternschnuppe. Und am nächsten Tag habe ich eine E-Mail bekommen mit einer fantastischen Nachricht und es war unglaublich.
Ja, hat die Mama alles gerichtet.
Ja, genau, ja. Wirklich. Ja, absolut. Mhm. Wie findest du die Art des Suizides?
Am Anfang habe ich immer gesagt, wenn sie so etwas zusammen machen können sie mich nicht lieben. Also dann kann keine Liebe für das Kind da gewesen sein. Und wenn man dann ein bisschen Zeit hat zu überlegen und eben auch mit dieser Methode, die sie gemacht haben, weiß ich, wie sehr sie mich geliebt haben, weil sie schon versucht haben, mich in allem zu schützen, wie es halt in so einem Rahmen irgendwie geht. Und es war ja nicht vorherzusehen, dass der Papa jetzt nicht ganz so gut ausschaut und die Mama ja wirklich friedlich war. Und deswegen, ja, ist es für mich tröstend, dass sie es so gemacht haben.
Okay. Ach so, jetzt habe ich vorhin gar nicht gefragt, hast du sie danach nochmal gesehen, bevor sie eingeäschert wurden?
Nein, das wollte ich nicht.
Ah, okay.
Also das war dann okay, ich sehe sie das letzte Mal in ihrem Bett liegen und dann war das für mich auch okay. Da bin ich auch im Nachhinein nicht traurig, dass ich das nicht nochmal gemacht habe. Das war
es hätte ja auch nichts verändert, weil ich weiß nicht, ob sich dann, ich weiß nicht, ob das jetzt makaber ist, darüber zu sprechen, aber ob sich Gesichtsausdrücke nochmal verändern können. Da ich meine, deine Mutter hat sowieso friedlich und hübsch und schön zurechtgemacht ausgesehen und dein Vater eben nicht. Und da weiß ich aber nicht, ob wenn ein Bestatter so einen Verstorbenen herrichtet, ob man das Gesicht quasi nochmal verbessern kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also ne, deswegen.
Ja, vor allem ist da ja auch die Leichenstarre eingesetzt. Und er hatte den Mund auf und den Kopf überstreckt. Und ich glaube, das kriegt man ja dann auch nicht mehr hin, oder?
Nee, das wollte ich damit sagen. Also hättest du noch etwas verbessern, also ein verbessertes Bild präsentiert kriegen können, wenn du ihn nochmal gesehen hättest? Eben nein. Deswegen, das habe ich mich gerade gefragt. Aber ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass das nur möglich ist.
Nee, und das Bild ist für mich auch okay. Also das ist das, was ich auch immer abrufe, weil ich wirklich immer noch die Situation habe, wenn es bei uns an der Haustür klingelt, dass ich mir denke, da steht jetzt meine Mama und sagt durch die Sprechanlage, hallo Süße, ich bin's. Also das so dieses Realisieren finde ich unheimlich schwierig. Und da ist dieses Bild, wie sie halt in dem Bett liegen, dann immer in meinem Kopf, nein, kann sie nicht sein. Und das Bild ist aber okay.
Ja, das tut mir leid, dass das Bild von deinem Vater eben nicht okay war. Ne? Ach ja, schrecklich.
Ja, und in diesem Moment halt auch, weil ich halt so wütend, also auf ihn viel wütender in dieser Situation war, jetzt nicht mehr. Und ich dann, meine Mama konnte ich halt auch anfassen und das war okay und ihn hätte ich nicht anfassen können. Also da kam halt alles zusammen, dass er halt nicht gut aussah und ich halt auch so wütend war.
Ja, verstehe. Boah, was für eine Situation, echt, was für eine Geschichte, so unglaublich. Gäbe es irgendetwas, was du jetzt mit deinem Wissensstand heute, nachdem was alles passiert ist, was du anders machen würdest, rückblickend?
Du meinst vorher oder nachher? Ja,
in Bezug auf sie zu Lebzeiten noch. Jetzt, wo du weißt, was passiert ist und jetzt, wo du weißt, dass sie dich so hintergangen haben und dass sie das ewig geplant haben und so, gäbe es jetzt, wenn du dasselbe nochmal, dasselbe Leben nochmal leben könntest, was du jetzt anders machen würdest?
Ich glaube, das Problem ist, dass es ihnen ja so wichtig war, dass sie es vor mir verheimlichen. Ja, und deswegen hatte ich keine Chance. Ich war bei einem Vortrag bei dem Chef hier bei uns von unserem BKH hier in der Stadt. Und der hat gesagt, wir können alle retten. Also wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, dann melden Sie das. Es sind erwachsene Menschen. Wir können sie nicht zwangseinweisen lassen. Wenn der sagt, nein, es ist nichts, dann kann ihn keiner mitnehmen. Also
der Satz ist echt scheiße. Also das muss man mal sagen. Okay, vielleicht in der Theorie, vielleicht ist jede psychische Erkrankung, also nee, jede ist auch falsch. Weil es gibt einfach psychische Erkrankungen, die sind nicht heilbar. Aber das ist wirklich ein beschissener Satz, weil es ist, wie du sagst. Also die Umstände waren aber ja die, wie sie waren, weil es sind erwachsene Menschen, die wollten partout, sagen wir mal, im Fall meiner Mutter, keine Medikamente nehmen. Im Fall deiner Eltern, die wollten sich nichts anmerken lassen. Die wollten sich keine Hilfe suchen. Wollten die nicht. Du kannst ja nicht einen erwachsenen Menschen gegen seinen Willen irgendwo hinbringen oder festbinden oder keine Ahnung was. Also deswegen ist dieser Satz beschissen.
Ja, finde ich auch. Und ich habe ihnen immer wieder gesagt, dass ich im Alter für sie da bin. Also wirklich auch so im Spaß habe ich immer zu meiner Mama gesagt, du hast mir als Kind den Hintern abgeputzt, also mache ich das mal bei dir. Das ist unser Deal, das ist ganz klar. Und ich hätte nichts anderes machen können. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn ich sie im Alter hätte pflegen können und ihnen zurückgeben können und für sie da sein können. Aber das haben sie mir genommen und ich hatte keine Chance irgendwie vorher einzugreifen oder was zu tun.
Nee. Ich meine, gut, dadurch, dass du keinen Schlüssel, oder ich meine, eure Routine war halt, wie sie war. Also ihr habt euch dann und dann gesehen und so. Ich überlege nur gerade, dass die nicht Angst haben mussten. Wobei, das, ich meine, da sie eben zu zweit unter einer Decke gesteckt haben, hätten sie das dann ja irgendwie noch sicherlich abwenden können, wenn du jetzt, sagen wir mal, spontan bei denen vorbeigefahren wärst und dann wären die gerade so mitten in ihrer Planung gewesen, Wohnung schon halb entrümpelt oder ich weiß nicht was, das hätte ja rein theoretisch auch passieren können. Ne?
Ja.
Wahnsinn, die müssen sich ihrer Sache so sicher gewesen sein. Ne?
Ja, und auch mit dem, weißt du, dass sie mir dann am 1. Mai noch diese WhatsApp geschrieben hat Früh. Und das war ja so, das ist noch dieses Lebenszeichen. Und im Nachhinein natürlich, warum hat sie das gemacht, dass man wusste, sie haben am 1. Mai noch gelebt, dass ich für den ganzen Monat noch die Rente bekommen habe. Das war der Plan. Also auch solche Dinge. Und dann war ich halt relativ beruhigt, weil jetzt in der letzten Wohnung haben sie eine ganz tolle Untermieterin, also die unter ihnen gewohnt hat, gehabt, mit denen sie auch wirklich befreundet waren. Und die hat immer nach ihnen geschaut. Und wenn sie länger von denen nichts gehört hat, hat sie oben geklopft. So ist bei euch alles in Ordnung. Ja. Aber sie hatten das geplant, weil die war für ein paar Tage mit ihrem Bruder verreist. Und in der Zeit, weil sie genau gewusst hätten, hätte die nicht gehört, dass sie morgens duschen, dann wäre die sofort hochgekommen.
Siehste, boah, so wirklich bis ins kleinste Detail geplant, ne? Mhm. Gibt es Triggersituationen für dich heute immer noch?
Das wird besser. Das war tatsächlich sehr lang der Duft meiner Mama. Also da musste ich tatsächlich schon aus Geschäften rausgehen. Es gibt ihn sehr selten, aber wenn, habe ich ihn halt sofort in der Nase.
Ein bestimmtes Parfum, oder?
Ja, genau. Oder? Und das ist jetzt mittlerweile, wenn ich es rieche, so, oh, riecht nach Mama. Es wird besser. Also ich habe auch so das Gefühl, dadurch, dass man sich ja oft damit beschäftigt, mit dem Thema in der Gruppe oder ich lese halt auch wahnsinnig viel darüber, auch über andere Suizide, es triggert mich eigentlich nicht so doll. Ich bin eher erschrocken, wie abgebrüht ich da auch irgendwann werde.
Ja, das wundert mich bei mir selber auch immer. Und dann denke ich immer, das muss ein Schutzmechanismus sein, weil wir sind ja nicht abgebrüht. Das ist definitiv nicht so. Aber ich bin manchmal auch erschrocken über mich selbst. Aber jetzt hat mich die Tage, das hat mich tatsächlich mitgenommen, der Suizid von dem Comedian Marcel Mann. Hast du das mitbekommen?
Ja.
Ja, irgendwie hat mich da, also manchmal, es gibt so Suizide. Ach, wen ich auch, was mich auch immer triggert, beziehungsweise wen ich nicht mehr angucken kann, ist Robin Williams.
Ja.
ich weiß nicht, der, das ist so, dass man immer denkt, guck mal, der hat so nach außen hin immer so fröhlich und so getan. Und eben der Marcel Mann ja auch, der war Comedian. Ja. Ich meine, das bedeutet natürlich gar nichts. Und aber zu wissen, in seinem Inneren muss der ja Qualen ausgestanden haben und gelitten haben. Und deswegen, oh, das macht mich immer...
Ja, diese, was die aushalten müssen, gell, uns diese heile Welt vorzuspielen, das ist wirklich unglaublich.
Ja. Ja. Deswegen, das finde ich immer schwierig. Also ja, es gibt viele Situationen, so Triggersituationen, die kann man, die sieht man einfach gar nicht vorher. Ne? Manchmal triggern einen plötzlich Dinge, die hat man gar nicht kommen sehen. Also und haben einen vielleicht bisher auch noch nie getriggert. Ja.
Es können auch manchmal Worte sein, oder? Es gibt ja auch Leute, die nicht einfach so einfühlsam sind und so empathisch. Und das kann schon auch passieren, dass mich das manchmal triggert.
Ja. Hast du überhaupt generell was irgendwas Unsensibles erlebt?
Auch vieles.
Ja?
Ja, also ich meine dadurch, dass das eben zwei war, ist natürlich auch da so ein gesunder Voyeurismus entstanden und dann kam am Anfang immer so diese Frage, war es ein Unfall? Also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, oder wenn zwei aufeinander oder miteinander sterben, das fand ich so schwierig. Und dann natürlich so Dinge wie, du musst deiner Mama verzeihen, weil mir geht's auch oft so schlecht, ich kann verstehen, was sie gemacht hat. Oder jetzt trauerst du mal ein halbes Jahr und dann machst du so eine Ayurveda-Kur in Indien und dann ist wieder fein. Gell? Unglaublich.
Ja.
Oder mir wurde dann auch schon gesagt, du hast es doch gewusst vorher, was regst du dich jetzt auf? Oder überhaupt diese Frage, hast du es gewusst? Finde ich auch, also eine unglaubliche Frage.
Ja, vor allem, selbst wenn, was wollen die mit der Antwort? Also was bedeutet die Antwort? Also, oh Gott.
Ja.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, was aus diesen ganzen Mündern da so rauskommt. Ne?
Ja, aber und trotzdem ist es halt, denke ich, so oft einfach diese Hilflosigkeit. Sie möchten halt gerne mit uns reden und für uns da sein und sie wissen halt einfach nicht wie. Und deswegen darf man da, glaube ich, gar nicht so böse sein.
Nee, genau. Nee, genau. Das heißt, was ist dein Tipp? Wie soll man reagieren oder wie soll man in solchen Situationen nach so einem Todesfall, wie soll man auf Trauernde am besten reagieren? Was soll man am besten tun?
Anrufen. Also unbedingt anrufen oder vorbeikommen, nicht warten und auch wirklich dann, möchtest du mir erzählen, kann ich dir zuhören? Solche Dinge, denke ich. Wirklich
oder
zuhören.
Auch ruhig ihre eigene Unsicherheit wirklich verbalisieren. Ja. Ne? Das einfach zu sagen, ich kann dir nur sagen, es tut mir unfassbar leid, wirklich meine aufrichtige Anteilnahme, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ja das Beste, was man machen kann.
Weil wir empfinden das so als Ablehnung noch zusätzlich und man ist ja eh schon so gestraft mit dem, was da passiert ist und es ist so schrecklich und dann hat man da auch noch die Ablehnung, er spürt die Ablehnung seiner engsten Leute, das ist ja nicht auszuhalten.
Nee, furchtbar. Ja. Was hat dich dazu bewogen, deine Geschichte zu erzählen?
Für mich ist es eben ganz wichtig. Also in deiner letzten Folge habt ihr ja so gesagt, dass es eben kein Stigma ist für die, die sich suizidieren. Und ich finde, dass auch wir Hinterbliebenen nicht stigmatisiert werden, weil wir haben uns das wirklich nicht ausgesucht und wir hatten auch keine Wahl. Und wir sind da einfach in was reinkatapultiert worden, was wir jetzt irgendwie aushalten müssen. Und dass wir für uns einfach noch eine Person sind, auch wenn das unsere Geschichte ist, aber nicht eben die, das ist die deren Eltern, sondern ich bin ja auch noch ein eigener Mensch.
Ja.
Und dass man uns Hinterbliebene auch als solche Menschen auch weiter wahrnimmt, das finde ich ganz wichtig.
Ja, ja, das stimmt. Aber eben ruhig auch mit dieser Geschichte, weil es ist eben, wie ich vorhin sagte, wie mit dieser Prothese, mit der Beinprothese, weil es hat einfach unser Leben und unsere Persönlichkeit komplett verändert, ne? Und aber es ist absolut, wie du sagst, ja. Hast du abschließend noch eine Botschaft, die du an die Zuhörer richten möchtest?
Ach, dass es einfach wichtig ist, dass man füreinander da seid. Und wenn man wirklich einen Trauerfall in der im Verwandtschafts- oder Bekanntenkreis hat, wirklich, dass man da ist und dass man nicht das Gefühl hat, man ist das nicht wert oder man ist da deplatziert, sondern wirklich, dass man da ist und dem anderen Trost spendet.
Ja, Das stimmt, das ist ja eine schöne Botschaft, ja. Gibt es zum Schluss aber noch irgendetwas, was wir nicht besprochen haben, was du sonst noch gerne sagen möchtest oder ja, wonach ich dich nicht gefragt habe, was du erwähnen möchtest?
Oh, ich denke, wir haben jetzt so viel erzählt. Ich glaube, es ist alles gesagt. Das fällt mir dann später bestimmt
ein. Ja, das ist leider immer so, genau. Ja, aber mir fallen jetzt auch keine Fragen mehr an. Ich glaube, wir haben wirklich, aber diese Geschichte ist wirklich so furchtbar und es tut mir so von Herzen leid. Deswegen, genau, fallen mir wahrscheinlich nachher auch dann noch die ein oder andere Frage ein. Aber ja, ich danke dir jetzt erstmal, dass du sie uns erzählt hast.
Ich danke dir, dass ich sie erzählen durfte.
Ja. Sehr, sehr gerne, weil wie gesagt, ohne euch wäre der Podcast ziemlich erbärmlich, weil dann hätte es nur die ersten zwei Folgen gegeben und ohne euch, die alle immer eure Geschichten erzählen.
Aber es ist ganz großartig, dass du das machst und wirklich so liebevoll und es ist wirklich ein ganz großes Danke an dich.
Dankeschön. Ja, wie gesagt, den Dank kann ich nur an euch zurückgeben. Ja, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und nochmal Dankeschön.
Danke, tschüss, liebe Lisa.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Claudias Geschichte. Liebe Claudia, danke für das Erzählen deiner Geschichte. Es tut mir so unendlich leid, was du erleben musstest, was das alles mit dir gemacht hat und was das seitdem für den Rest deines Lebens für dich bedeutet. Deine Eltern können sich keinesfalls der Tragweite ihrer Entscheidung bewusst gewesen sein, denn sonst hätten sie dir dies niemals zugemutet und aufgebürdet. Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, wie unendlich schwer dieser Rucksack ist, den du jetzt tragen musst. Du bist eine sehr starke Frau, daher wirst du es nach und nach schaffen, dich wieder Stück für Stück, selbst unter dieser großen Last, aufzurichten und dein Leben gut zu meistern. Ich wünsche dir dafür von Herzen nur das Allerbeste und sende dir alle Kraft der Welt. Auf Facebook gibt es nun die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Such dafür nach der Gruppe mit dem Namen Selbstwort. Der Austausch darüber ist um einiges einfacher als in dem bisherigen Forum, das es auf meiner Webseite gab. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso des Buches überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wer mich mit einer Tasse Tee unterstützen möchte, da ich, wie ihr wisst, kein Geld für das, was ich hier tue, bekomme, der kann das ab jetzt über meinen PayPal-Spenden-Button auf meiner Website tun. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.